rot gekleidete Frauen werden als Rivalinnen empfunden. Und zwar von Frauen, mein lieber Christian. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht, aber ich bin...
Also, Rochester, eine US-amerikanische Studie, ist mit Datum veröffentlicht auf der Ostsee-Zeitung. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Lokalkolorit in die Zeitung, in die Sendung. Ja, die Ostsee ist schön, was wir hier oben alles haben, ne? Mit heutigem Datum der Artikel. Und dieser Artikel, dieser über diese Studie aus Rochester sagt, tragen Frauen rote Kleidung, lässt das bei anderen Frauen die Alarmglocken schrillen.
Ja.
Und was sie gemacht haben, ist, dass sie Frauen als Probanden hatten und gefragt haben, wenn eine Frau in Rot oder in Weiß gekleidet ist zum Beispiel, sollten sie einschätzen, ne, ob die Frau für Sex empfänglich ist. Und tatsächlich haben sie die Frauen, die in Rot gekleidet sind, als empfänglicher für Sex eingeschätzt. Und sie würden dementsprechend ihren eigenen Partner mit einer Frau, die in Rot gekleidet ist, weniger gern alleine lassen, als zum Beispiel, wenn die Frau auf dem Bild ein grünes Kleid angehabt hätte.
Ja, verstehe ich.
Ja. Und umgedreht aber auch aus früheren Studien, das hat man wohl gemacht, ist es auch so, dass Männer Rot bei Frauen als Signal für Interesse an Sex wahrnehmen.
Ja, sag ich ja, verstehe ich.
Ja, ist das so bei dir? Würdest du sagen, eine rot gekleidete Frau strahlt für dich irgendwie Sex aus?
Ja, also das ist jetzt nicht so, als wenn ich diese Weisheit mit mir herumschleppen würde und immer nach rot gekleideten Frauen Ausschau halten würde, weil...
Ja, deine Frau hört zu.
Ich weiß, aus dem Alter...
Also im Nachhinein, aber...
Naja, komm. Aber, naja gut, was gibt's denn für großartige Farbenmöglichkeiten? Weiß und Schwarz tun mir jetzt mal Seite. Schwarz sieht aus wie kurz gerade von der Beerdigung.
Vorsichtig übrigens, ne, bei der
Gelegenheit. Ja, ich weiß, weil sonst man niemals jemanden fragen, der in Schwarz rumläuft, hä? Beerdigung oder was? Es könnte nämlich im schlimmsten Falle ein Ja kommen und dann wird's echt peinlich. Weiß.
Ich mache ja auch Schwarz gerne. So ein fröhliches Schwarz trage ich ja gerne mal.
Ja, ja, ich trage jede Farbe, solange es schwarz ist. Weiß, naja, wer läuft heute noch großartig weiß herum? Also richtig komplett weiß, weil das ist ja gefährlich. Wird mir ja schnell schmutzig, aber auch weiß signalisiert ja mehr sowas wie Reinheit, Jungfräulichkeit.
Nee, ist klar.
Oder aber es signalisiert,
so ich bin, das bei dir also.
Oder es signalisiert, ich bin Krankenschwester und machen Sie sich bitte untenrum mal frei. Ne, also auch etwas, was man so nicht möchte. Dann grün, wie du gerade eben sagtest, grün. Ja, grün, das... Grün.
Ist der Politesse oder Förster, wenn ich mal bei dir bleibe?
Ja, zum Beispiel.
Felsicht.
Oder aber Mitglied bei den Grünen, ja, also so ein bisschen, ne? Wobei das mit den
Grünen. Wobei ja Claudia Roth
immer grün war. So, jetzt haben wir dann noch alle möglichen Pastell- und sonstigen Farben, die ja eher langweilig sind. Und naja, im Spektrum bleibt dann außer Gelb. Gelb, ich liebe Gelb, aber stimmt, gelbe Klamotten geht gar nicht. Bleibt ja tatsächlich nur noch Rot neben Blau übrig, ja.
Ja.
Und naja, Blau ist halt auch, aber Rot ist Signalfarbe, ja, natürlich überall, also auch nicht unbedingt nur zwischen Menschen, sondern überall da, wo Rot ist, ist Achtung, Achtung angesagt. Das ist uns ja beigebracht worden. Ne? Rote Ampel, geht man nicht drüber. Rote Schilder, Achtung, hier wird dir irgendwas verboten. Rote Frauen, hoho, es ist etwas verboten.
Ne? Das ist aber sehr interessant, ja. Was du, also tatsächlich. Du bist
der Psychologe, nicht ich.
Nee, weil meine Antwort wäre eine komplett andere. Und zwar, ja, und zwar, das mag jetzt ganz furchtbar schnöselig klingen, aber bei mir ist es eher, also bei mir ist es nicht die Farbe der Kleidung, sondern bei mir ist es eher...
die Form.
Ja, tatsächlich das, was eine Frau anhat.
10 Zentimeter Minirock ist eine deutliche Aussage. Ob der jetzt grün, blau, schwarz oder rot ist, ist dann auch egal.
Ja, ich würde ja nie das tun, was du tust. Ich würde jetzt ja nie
was tue ich?
dahin gehen und irgendwas sagen, also was ich denn interessant finden würde, aber
bei mir so.
Ist tatsächlich eher so. Ja. Ja, 10 Zentimeter Minirock ist aber, also ganz ehrlich,
Gürtel, jetzt wäre
ich wahrscheinlich furchtbar wieder geprügelt von allen möglichen Leuten. Aber das finde ich dann schon wieder billig. Also das finde ich auch schon wieder so, was
wenn 10. Den sehe ich,
weißt du?
Ja, den 10 Zentimeter Minirock, den gibt es auch nur bei uns im Industriegebiet. Ganz, ja, was ein Drama ist denn die? Da hat sich gerade ein neuer Straßenstrich tatsächlich bei uns um die Ecke vom Verlag gebildet. Aus mehreren Gründen. Also erstens mal ist es halt irgendwie mehr geworden. Das Angebot scheint sich irgendwie vergrößert zu haben in Koblenz. Es gibt tatsächlich da, wo mein Lieblingsgetränkehändler ist, da gibt es nämlich Mate, da gibt es mein Lieblingsbier und das Lieblingswasser meiner Frau. Und noch viel geiler,
den Straßenstrich.
Die Leute, die Mitarbeiter dieses Ladens holen einem das Leergut aus dem Auto und tragen einem die vollen Kisten ins Auto. Und tatsächlich befindet er sich genau, oder die Einfahrt dazu, zwischen dem Wohnwagenstrich in Koblenz. Das ist wirklich so eine Meile, die ist irgendwie, weiß nicht, 200 Meter lang und da steht Wohnwagen an Wohnwagen oder Wohnmobil an Wohnmobil an Wohnmobil. Mhm. Und da ist tatsächlich jetzt die letzte Zeit, da standen früher immer vielleicht 5, 6, 7 und da sind jetzt inzwischen 30 Wohnmobile stehen. Das explodiert gerade. Und um die Ecke bei uns am Verlag, der Straßenstrich, das sind ja wirklich, das, also ganz ehrlich, die sind ja kaum älter als unsere, also weiß nicht, 18 vielleicht, allerhöchstens. Ich gehe mal davon aus, dass sie volljährig sind, in meiner unendlichen Naivität. Aber schlimm.
Ja, also
die tragen 10 Zentimeter Miniröcke. Uah.
Also ich, ja, jetzt muss man sich wieder auf die Political Correctness aufpassen und muss sagen, ja, wenn das denn ein gewünschter Beruf ist, Sexworker, muss man da jetzt ja sagen, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, ist es.
Ja,
trotzdem gibt es einen Aspekt, der mich an Hamburg, so gerne wie ich hier wohne, wirklich maximal befremdet. Und das ist tatsächlich all das, was sich so links-rechtsseitig von der Reeperbahn abspielt. Mhm. Weil das so far out von meiner Lebensphilosophie ist. Das ist da muss man auch nicht die Augen vor zumachen und das ist ein wahrscheinlich hochlukratives Geschäft und Gewerbe und all das, bla blub. Aber es ist mir einfach fremd, weil es für mich in meinem Leben bisher kaum etwas Intimeres gegeben hat als Sexualität. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, für Sex Geld zu bezahlen und da für mich etwas mitnehmen zu können. Punkt.
Ja, einen Tripper kannst du dir da mitnehmen.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Auch das finde ich ja. Jetzt ist wieder so.
Ne? Das war jetzt auch aber schon sehr politisch korrekt, was du da jetzt rübergebracht hast und vermutlich dem geschuldet, dass deine Frau diese Sendung auch hört. Aber es ist ja in Ordnung.
Meine Frau weiß das, weil meine Frau mich auch geheiratet hat.
Nee.
Insofern, aber tatsächlich ist das auch ein Thema, wo ich auch viel und ausgiebig schon mit Alexa drüber geredet habe. Und es gibt ja auch, da müssen wir die Augen ja nicht vorzumachen, es gibt ja nicht nur weibliche Prostituierte, nee. Es gibt ja auch männliche Prostituierte oder Sexworker oder wie man das auch immer politisch korrekt ausdrücken muss. Und es gibt ja durchaus auch Männer, die sozusagen sich dann den Analverkehr mieten bei einem oder mit einem anderen Mann. Also all das ist so, das ist für mich so fernab, einfach, vielleicht bin ich da auch total naiv, das will ich ja gar nicht bestreiten. Ich will auch gar nicht sagen, dass mein Leben da irgendwie besser ist als was anderes, aber das ist einfach so, bei aller Ratio, die mir sagt, ja, das existiert, ist das einfach für mich ganz fremd. Und wenn ich dann am Hamburger Berg irgendwie unterwegs bin oder so am Hans-Albers-Platz und dann die Damen da mit ihren Moonboots stehen sehe, bin ich immer froh, dass ich da in der Regel entweder mit meiner Frau oder mit mehreren Leuten unterwegs bin. Weil wenn du da alleine langläufst, da wirst du so massiv angesprochen. Und wenn ich dann für mich, und da stereotypisiere ich jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, aber wenn man dennoch denkt, dass da vielleicht auch ein ganzer Teil vielleicht Beschaffungskriminalität für Drogen oder andere Dinge dahinter steckt oder ein Zuhalter, der eine gewisse Quote haben will, das ist einfach, das fühlt sich für mich nicht gut an, einfach. Und das hat aber gar nichts damit zu tun, dass die Menschen, ich will da nicht die Menschen werten, die da stehen. Das darf man nicht falsch verstehen, aber das ist für mich ein Thema. Ja, da kaue ich irgendwie dran rum. Da bin ich nicht mit mir selber überein. Und ich glaube, das Gespräch bringt uns an dieser Stelle jetzt aber auch gar nicht mehr weiter.
Ja, dann.
Hallo Christian erstmal. Schön, mit dir mal wieder zu telefonieren.
Alter Schleimer. Hallo Alexander. Grüß dich.
Sag ich jetzt mal.
Sag's dir.
Wo sind wir denn hier heute? Was machen wir denn heute?
Wir machen heute die 15. Aufnahme. Nee, die 16. Ich weiß es nicht.
Von einer wunderbaren Sendung namens Schall und Rauch.
Genau.
Darf ich mal mit einer Tüte rascheln?
Schwall und... Ja, mach.
Danke.
Was ist da drin?
Was da drin ist? Ja. Haribo Kracher.
Was ist das denn?
Das sind so große, runde Kaubonbon-Dinger, die innen drin so ein Brausepulver
haben. Nee.
Einfach unfassbar geil sind. Ich habe jetzt die Packung geöffnet und kann jetzt wahrscheinlich gleich, warte, so, relativ lautlos.
Funktioniert das auch, wenn man sich das unter die Vorhaut appliziert?
Das probierst du mal bis zur nächsten Sendung aus.
Selbstverständlich.
Und lieferst dann einen Erfahrungsbericht, ich habe da keinen Bock drauf. Aber du kannst gerne jede Spielart nutzen, die du möchtest. Du bist in Freiland.
Haribo ist nach Rheinland-Pfalz gezogen. Ja? Und zwar nach Grafschaft.
Ach, Hans Riegel ist auch kürzlich gestorben.
Ja, ne? Richtig. Und kaum ist er tot, ja, verlassen sie Bonn. Naja, also Haribo hat ja so irgendwie mehr oder minder im Wohngebiet, ich weiß jetzt nicht so ganz genau wo, seine Werke. Und die können da ja gar nicht mehr expandieren. Und jetzt scheinen sie wohl irgendwie gemerkt zu haben, ja, wird jetzt aber langsam mal Zeit. Und haben halt geguckt, wie können wir möglichst nah am Mutterwerk bleiben. Und dann sind die nach Grafschaft, das ist kurz über die Landesgrenze, also über die ganze NRW nach Rheinland-Pfalz. Das ist
haben wir rüber gemacht,
meine ich. Ja, da kann man mit einem Hubschrauber gerade hinfliegen. Hier der Hans Riegel, der war auch hier um die Ecke gerne mal auf dem Jakobsberg, hat der Jakobsberg gehört, das ist hier um die Ecke so ein Golfplatz. Und da ist der dann auch mit seinem Hubschrauber hingeflogen. Und ich nehme mal an, die werden irgendwas geguckt haben. Wir brauchen irgendwas, wo Platz ist. Wir brauchen etwas, wo Autobahnanschluss ist. Und wir brauchen etwas, wo sie froh sind, uns zu kriegen und uns die Steuern erlassen. Im Zweifelsfall. Und da haben sie Grafschaft gefunden. Das ist praktisch an der A. Also von der A ein paar Meter hoch an die Berge hoch. Und dann ist man dann schon da. Das ist eine echt schöne Gegend da. Bei Bad Neuenahr, ne? Da, wo die ganzen Reichen hinkommen. Insofern, also Rheinland-Pfalz ist jetzt auch Haribo-Land. Ja, es gibt da so ein paar Sachen oft. Also ich bin ja eigentlich so, also von Haribo am liebsten habe ich das Weingummi. Ich bin so ein Weingummi-Fan.
Das mit Wein. Finde ich auch sehr geil. Wobei, da mag ich von Haribo, also da stehe ich ja auf das englische Weingummi.
Ne? Ja, genau. Ach so, du meinst das Original Englisch. Ja, richtig. Wenn man ein richtig gutes, originales englisches Weingummi bekommen kann, nicht das, was jetzt die Tage bei Aldi drin war.
Nee.
Das war irgendwas, von dem ich nicht weiß, was es war. Irgendwie so eingeschmolzene Gummibärchen mit Zusatzaroma oder so. Ein richtig originales Weingummi. Oh ja. Aber ich nehme ja, auch das Zeug von Haribo.
Man weiß ja, dass ich ein ausgewiesener Freund der britischen Insel bin. Ja. Das nicht erst seit
das nicht erst seit Sven Rudloff.
Ja. Der ja nicht podcastet, wie wir ja alle wissen.
Den verstehe ich gerade nicht. Habe ich irgendwas verpasst?
Ja, für einen Podcast ist eine Sendung zu kurz.
Wer hat das jetzt? Kommen wir jetzt hier in irgendwelche Kalamitäten zwischen Hamburg, Berlin, München, Bremen oder sonst
was? Ist in unserer Sendung geäußert worden. 120 Minuten ist kein Podcast.
Ach so, habe ich das so nebenrein reingeflossen?
Nee, du nicht.
In unserem?
Liebe Grüße an Tim.
Ach. Ja. Das war im besten Fall getrollt.
Aber man muss da auch mal ein bisschen, man muss sich doch auch mal ein bisschen reiben. Immer nur.
Ja, am Sven möchte ich mich nicht reiben.
Nein,
und auch am Tim nicht.
An Sven reibe ich mich sehr gerne, aber das hat
andere. Nein.
Nein, ich. Der ist ganz knuffig.
Nein. Ja, aber nein.
Also reiben dann tatsächlich körperlich. Ich reibe.
Geh weg! Auf jetzt, Schluss aus.
Was ich übrigens heute über einen anderen Podcast erfahren habe, nämlich am Zapfhahn.
Ja.
Das hat mich tatsächlich beeindruckt, obwohl die Meldung eigentlich ursprünglich total alt ist, aber ich wusste das nicht. Wusstest du, dass der Merkel-Video-Podcast
vom Schwiegersohn, vom Stoiber oder so gemacht wird?
Ja, hast du das auf dem Schirm gehabt?
Ja, also jetzt hättest du mich gefragt, ist es der Schwiegersohn oder ist es der Sohn oder ist es der Neffe, hätte ich dir nicht genau sagen können, aber dass da verwandtschaftliche Beziehungen möglicherweise eine Rolle gespielt haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, das ist tatsächlich in der Podcast-Szene ein gern gebrachter Witz.
Ist schon interessant.
Nach dem Motto,
hat wenn so nicht auf den Schirm.
Ich der Schwiegersohn vom Stoiber wäre, hätte ich ganz viel Geld mit Podcasts verdienen. Ja, ich habe ja auch mal überlegt, ob ich die Angie hier in die Hörsuppe hole.
Ich würde das ja mal machen.
Ich regelmäßig, wenn ich einen im Tee habe, gebe ich jetzt mal zu, regelmäßig, wenn ich einen im Tee habe und dann so für mich über Podcasts nachdenke, denke ich mir, Mensch, das wäre doch ein schönes Getrolle. Aber auf der anderen Seite, das kriegt die ja gar nicht mit. Dafür habe ich noch nicht genug Einfluss, ja.
Und ich meine, aber auf so einer Schiene ist ja damals das Interview mit dem Stoll entstanden. Also einfach mal eine Anfrage schicken.
Das wäre es, hey. Angela Merkel in der Hörsuppe. Ja, Frau Merkel, was halten Sie denn von der aktuellen Entwicklung der deutschen, in der deutschen Podcast-Szene?
Natürlich wird die absagen, aber
ja, natürlich.
Man kann ja mal eine Anfrage schicken.
Ja, vielleicht kommt ja der Seibert.
Ja, immerhin. Ja. Genau. Und wenn es ein Staatssekretär ist, der dich besucht in der Sendung.
Ach, komm wieder mit Staatssekretären. Ich bitte dich. Kenne ich sogar welche. Ist ja gar nichts. Also zumindest hier im Land.
Ja.
Ist ja nichts.
Also ich meine, ja, aber weißt du, das ist so. Volk
da.
Das ist ja das Schöne dabei. Man kann ja einfach mal Anfragen rausschicken.
Ja, am Ende muss ich mich mit dem Typen unterhalten, der den Podcast macht, und dann muss ich ihn anpöbeln. Du musst ihn anpöbeln und sagen, du blöder Hund, der machst dir,
naja,
machst
Moment,
dir Millionen
Moment.
Mit deiner familiären, naja.
Ja, Moment, aber das ist ja, das fand ich ja beim Zapfahren auch ganz spannend. Also, das sehe ich ja genauso. Der Typ kann da ja nichts für. Also, wenn mich einer anspricht und sagt, würdest du für unfassbar viel Geld irgendwie einmal im Monat oder einmal in der Woche oder alle 14 Tage, ich weiß gar nicht, in welcher Frequenz das Ding erscheint,
keine Ahnung,
die Kamera auf Frau Dr. Merkel richten, da würde ich doch per se erstmal nicht Nein sagen. Es ist doch eher so, dass man sagen muss, sollte man den Schwiegersohn von Herrn Stoiber überhaupt anfragen bei einem öffentlichen Ausschreibungswesen, was wahrscheinlich stattgefunden hat, und zufälligerweise kriegt die Firma, in der der Schwiegersohn von Herrn Stoiber im Aufsichtsrat sitzt, so ist es ja nun mal, den Zuschlag. Das ist ja eher die Frage. Oder sollte man an der Stelle nicht sagen, die Firma fragen, nehmen wir mal raus.
Also ich habe jetzt vom Vergabesystem in öffentlichen Ausschreibungen nicht extremst viel Ahnung. Ich könnte doch mal jemanden fragen, der Ahnung davon hat, aber auf der anderen Seite ist ja so, dass du ja als Ausschreibender verpflichtet bist, im gewissen Rahmen dem günstigsten den Zuschlag zu geben. Und wenn.
Ja, aber weißt du?
Weißt du? Ja.
Ja, aber.
So, und jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Stoibers.
Geschmäckle.
Ja, sicher, aber jetzt nehmen wir Folgendes an. Stoiber Schwiegersöhnchen macht das billigste Angebot. Warum auch immer. So, ne, weil er Hobbyist ist, sonst nichts zu tun hat und Hartz IV kassiert. So,
deswegen sitzt er auf dem Aufsichtsrat einer Firma.
Ja,
aber ja.
Quatsch. Nehmen wir an, ja, nee, also ja. Der macht das billigste Angebot. Jetzt geht derjenige, der die Ausschreibung gemacht hat, und sagt, ja scheiße, Schwiegersohn vom Stoiber, können wir nicht machen, gibt eine ganz, ganz schlechte Presse. Wir nehmen den zweitbilligsten. So. Und dann kommt irgendwer und sagt, ja, aber hör mal, du, da Recht und Gesetz hätte gesagt, du hättest den billigsten nehmen müssen. Warum hast du nicht genommen? Da riskierst du ja wiederum auch. Also da stehst du ja in einer Situation, die kannst du ja gar nicht auflösen. Irgendwie.
Also klar ist ja, klar ist das die Argumentation, ne? Die Münchner Firma Evisco hat sich im Auswahlverfahren um den Videocast-Auftrag unter 18 Bewerbern durchgesetzt, weil sie das wirtschaftlichste Angebot abgeliefert
hat. Ja, das ist nicht das billigste, ne? Wirtschaftlichste.
So, und das ist ja, weißt du, und dann.
Da hast du Interpretationsspielraum. Ne? Aber so, da gibt es ja auch wieder.
Und der Auftrag, also nur mal, also hier, der Artikel ist von, muss man jetzt auch mal gestehen, von 2006 tatsächlich, von Spiegel Online, den ich hier zitiere. Aber einem Bericht der Financial Times Deutschland zufolge gilt der Auftrag mit einem Volumen von rund 40.000 Euro bis Ende des Jahres. Ja, also das ist schon so, wo ich sage.
40.000 Euro, von wann ist der Artikel?
Von 2000.
Monat?
August 2006.
Also vier Monate. 10.000 Euro im Monat.
Au. Kannst du drüber nachdenken. Und kann das dann machen, an den Schwiegersohn, weil er Wirtschaft, also da würde ich einfach, also da würde ich auch einfach sagen,
warum kostet
dann müsste 10? Man vielleicht nochmal ins Auswahlverfahren gehen und müsste sagen,
1.000 pro Sendung? Wow.
Vor allem, was hat die Firma vorher genommen?
Ja gut, das, keine Ahnung, da bräuchten wir ein Transparenzgesetz, ein anständiges hier in Deutschland.
Also ist einfach so, dass man schon sagt, oder?
Ah ja, sicher. Ja, natürlich.
Ich bin ja auch, weißt du, aber da würde ich jetzt sagen, nicht der Schwiegersohn ist ein Arschloch, sondern hier, komm, hier hast du 10.000 Euro im Monat, mach mal. Da sagt doch kein Mensch, der bei gesundem Menschenverstand ist, nein. Da würde ich sagen, komm, ich mach's dir für 8.
Baby, ich mach's dir für 8.
Angie, fahr ich mit Fahrrad nach Berlin für.
Angie. Oh. Ja,
aber wenn wir so ausführlich über den Zapfahren hier schon geredet haben, lieber Christian.
Zupfahren.
Ich weiß, dass jemand auf heißen Kohlen sitzt, weil er sich gerne mal mit dir auch unterhalten würde.
Wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn ich es nicht wüsste. Das kriege ich nicht hin. Ey.
Das sollen wir nicht so den Spannungsbogen
machen? Nee, hör auf, ey, das kriege ich nicht gebeutelt.
Ja, außerdem hatte Herr Bartoschek das ja gestern, weil das nicht erwarten konnte, ja schon geplant.
Eben.
Wir holen jetzt mal den Herrn Bartoschek.
Gespoilert hat er.
Er konnte sich einfach nicht beherrschen.
Ich habe kein Bier da, ey.
Du hast kein Bier da.
Das ist ein Drama. Aber mach mal.
Ich mache jetzt mal hier.
Bier over IP fehlt.
So.
Bier
over IP ist ein schönes Thema.
Das könnte man mal so in den Technik-Podcast reinbringen.
Dass man Bier übers Netz schicken kann. Ist der Herr Bartoschek denn jetzt schon da?
Ja, Technik-Podcast ist ja mein Thema.
Hey! Ich höre ihn sogar.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Hallo Sebastian.
Guten
Abend. Grüß dich.
Guten Tag, hi Holgi, hi Tim. Na,
Holgi?
Ist das toll? Ich wollte, ihr wisst ja, wie aufgeregt ich bin, ne?
Alex, ich habe gesagt.
Ich wollte seit Jahren, habe ich davon geträumt, einmal bei NSFW dabei zu sein. Und du lachst, Holgi, aber das ist für mich eine echt große Sache.
Und du, Alex, willst mir erzählen, dass der Herr Bartoschek nicht trollt?
Ich bin gerade stumm, ich kann nicht mehr.
Siehste? Komm mir nicht so, Herr Warnkau. das Schlimme ist nur...
Sebastian, so haben wir das nicht abgesprochen.
Das Schlimme nur ist, Alex...
Das ist total scheiße. Habt ihr schon einen Potluck-Player auf eurer Seite?
Tim, das Schlimme ist, ich gehe als Holgi durch. Jetzt kommst du.
Ja, ich werde nicht den Tim Pritlove machen können. Das ist so. Das ist, da bin ich auch viel zu kurz für in meinen Formaten.
Ich dachte von der Lurchlänge her.
Ich dachte, du meinst irgendwelche Längen.
Die Lurchlänge.
Die klassische Lurchlänge. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang.
Nein, ich bin tatsächlich wirklich total happy, dass ich mich hier aufdrängen konnte.
Safe for work.
Weil ich das total gerne höre hier. Schal und Rauch, ich lese euren Blog immer total. Ich finde das total gut, dass ihr...
Tut schon wieder.
Sachen. Was denn?
Trollen. Das ist eine Kunstform, oder? Hast du schon mal überlegt, damit Geld zu verdienen?
Ich habe ernsthaft gestern mit Holgi gesprochen.
Damit Geld fällt.
Pass auf. Und Holgi sagte, wir müssen Podcasting anfangen als Kleinkunst zu verstehen.
Ja. Okay. Richtig. Ja. Und zwar als Beobachtungskunst. Das ist Überwachungskunst.
Ich habe nie was anderes getan.
Ja? Als zu trollen oder Kunst zu machen?
Fällt das nicht zusammen?
Stimmt. Trollen ist jedenfalls...
Nein, ich freue mich wirklich, heute hier bei euch zu sein und ernsthaft, auch wenn der Christian das nicht hören mag.
Jetzt höre ich ihn
Gott. Er ist ja wirklich einer für mich, der irgendwie natürliche
da hat der Lurch zugeschlagen.
Vermittelt.
Ah, da ist er.
Nee, warte. Und vor allem, was ich dir immer mal sagen wollte, und das mache ich gerne on-air, Christian, du hast mir total viel Unsicherheit genommen, was meinen Sohn angeht.
Was? Das darfst du mir
erklären. Du hast mir total viel Unsicherheit.
Okay. Akustisch habe ich es verstanden, nur inhaltlich nicht. Das musst du mir jetzt mal erklären. Okay. Aber darfst, also ich bin gespannt.
Wir sind ja, also meine Frau und ich sind ja jetzt seit einem Jahr und 9 Monaten Eltern.
Ja.
Ja. Und wir hatten totale Panik, irgendwas schief zu machen, haben uns aber parallel gesagt, wir sind ja viel lässiger, wir haben überhaupt keine Panik, was schief zu machen.
Ja.
So, hatten aber die Panik. Und dann habe ich dich hier bei Schal und Rauch immer wieder so erzählen hören, so von deiner Familie und so. Und du hast das mit einer so unglaublichen Ruhe rübergebracht, dass mich das auch beruhigt hat.
Hey, Alexander, unser Podcast hat einen Sinn.
Ich bin gerade auch ein bisschen geflasht. Ja. Also an den Stellen, wo du über deinen Sohn geredet hast, habe ich ja eigentlich immer Tiefschlaf gemacht. Mir die Fußnägel geschnitten, aber ist ja schön, wenn das mit anderen interessiert hat.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast überhaupt jetzt und an der Stelle besser wird es nicht mehr. Sebastian, ich verrate dir aber mein Geheimnis. Ich ruhe auf den Schultern von Riesen. Meine Frau hat jetzt mit dem Kleinen hier schon 3 Kinder auf die Welt gebracht und die auch schon teilweise fast 2 Jahrzehnte irgendwie begleitet. Also die vermittelt mir dann wiederum die Ruhe, weil spätestens wenn unsere Kleine wie jetzt die Tage, unsere Große, irgendwie plötzlich anfängt 40 Fieber zu bekommen, und da werde ich natürlich total panisch. Ah, 40 Fieber bei 40 denaturierten Eiweiße,
ja,
die
ja,
wird
ja, ja, ja,
gleich auf der Stelle tot umfallen. ja, nee, macht schon mal locker. Hm?
Aber das sind alles eure beiden Kinder, ne?
Nein, ich habe zwei Raubkinder und ein, wie nennt man das? Ein
leibliches.
Ja, das klingt jetzt leiblich, klingt blöd. Gibt's bestimmt.
Das ist aber so. Das ist aber die, also wenn ich jetzt ein Gutachten über euch schreiben würde, würde ich schreiben.
Was Schöneres? So.
Nee.
Bio-Kind.
Da bist du aber eine ganz, da musst du aufpassen, weil der biologische Vater wird meist nur gebraucht, wenn man den abtrennt vom sozialen Vater.
Aje.
Also das möchtest du nicht sein. Du möchtest schon der leibliche Vater sein und nicht der biologische.
Nee, um Gottes Willen, das wollte ich gar nicht damit ausdrücken. Ich dachte, es gibt noch irgendwie so. Es gibt ja den Begriff Bio-Deutscher und dann habe ich mir gedacht, gibt es vielleicht auch noch den Begriff Bio-Kind, aber passt, glaube ich, nicht ganz richtig. Nein, also da war ich dann beteiligt an dem dritten. Wir sind ja auch erst seit 3 Jahren verheiratet, jetzt 3 Jahre und heute ist der 14 Tage. Und ja.
Ach Quatsch, du weißt doch nicht auf den Tag genau, wie lange ihr verheiratet seid.
Doch, weil ich weiß, dass wir am 1. Juli geheiratet haben. Heute ist der 15. Juli, 15 minus 1 ist 14, also sind wir 3 Jahre und 14 Tage verheiratet.
Das hat Alexander?
Wir sind verheiratet.
Also im September weiß ich das nicht mehr so genau.
Also wir haben am 30. Mai ist unser Hochzeitstag und jetzt haben wir den 15. Juli. Also 6 Jahre, 1 Monat und 15 Tage oder
geht so. Geht doch. Unter Druck geht alles.
Ja. Wunderbar. Wir wissen ja, Sebastian, dass du den Herrn Riot Burns brauchst, der mit dir auch sagt, wie lange du seit 4 Jahren verheiratet bist.
Rio.
Durch Publikationen erfahren haben. Der kommt dann nachts heimlich, guckt in deinen Ehering rein, um dir das morgen zu sagen.
Oh.
Wir hatten, also nicht Rio und ich, sondern meine Frau und ich hatten ursprünglich ein anderes Hochzeitsdatum geplant, nämlich den 23.05.
Und du kannst ja nur ein Datum merken.
Und das hat sich so eingebrannt, dass ich jetzt, auch während ihr das jetzt gesagt habt, habe ich jetzt hier gerade meinen Ring abgenommen und dann mal reingeschielt. Es ist der 25.04. geworden.
Herrlich.
So, aber jetzt halten wir mal fest, dass der Christian den Sebastian eigentlich überhaupt gar nicht mag.
Das stimmt überhaupt nicht.
Christian.
Nein.
Das hast du mehrfach so geäußert.
Ja und nein. Auch ich denke ja über solche Geschichten nach und ich glaube inzwischen, Sebastian, das habe ich aber auch schon in so 1-2 anderen Sendungen geäußert, ich glaube, du hast die unfassbare Gabe, bis aufs Blut trollen zu können. Noch besser als der Holgi. Der Holgi ist schon ein unglaublich guter Troll, aber ich glaube, du bist noch besser.
Mein Problem ist, ich nehme es oft nicht wahr.
Dann bist du ein Naturtalent.
Nein, also ich habe tatsächlich oft, was mir als Trollen unterstellt wird, ist einfach nur ein ganz unemotional naives Nachfragen.
Ja, das ist doch Troll.
Und dann geht ab und zu die Post ab. Ja, aber das macht der Troll ja in der Absicht, den anderen auf die Palme zu bringen. Ich möchte ab und zu nur Sachen verstehen und auf Widersprüche hinweisen.
Und das ist halt im Grunde dasselbe. Ein Troll macht das bewusst und sieht diese kleinen Wunden, in denen er einen Keil reinsetzt und dann das große 5 Kilo Gerät rauspackt und draufhaut. Ja, das ist ein Troll. Gut, also das ist ein Forentroll oder sonst irgendwie, also die klassische Variante. Und naja, es gibt mit Sicherheit auch Naturtalente, die schlicht und ergreifend, wie Kinder. Ja, also ich will dich jetzt nicht als kindisch bezeichnen, verstehe mich nicht falsch, aber Kinder sind ja auch so in der Lage, Fragen zu stellen, wo man erstmal einen roten Kopf bekommt und denkt, ach du Scheiße, der hat ja eigentlich recht. Ne?
Aber wieso soll ich dich nicht falsch verstehen? Ich meine, wenn du das eh nicht so gut findest, was ich mache?
Nein. Stopp. Die Frage ist, was ist deine Intention? Wo möchtest du hin? Und wie kommst du dahin? Ja? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will den Leuten die Maske vom Gesicht reißen aus meiner Sicht heraus, dann das machst du hervorragend. Ja, die Leute reißen sie sich selber vom Gesicht. Du reißt denen gar nichts vom Gesicht. Sie machen das ja selber. Das ist ja die große Kunst bei der Geschichte, den Leuten so viel Seil zu lassen, dass sie in der Lage sind, sich mit diesem Seil selber aufzuhängen. Wenn das allerdings nicht deine Intention ist, dann frage ich mich manchmal, was ist es? Aber ich glaube, wir sind jetzt einfach schon zu weit. Wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter vorne anfangen, oder?
Wieso?
Seid ihr noch da?
Das ist euer Podcast.
Hallo Sebastian, wie geht's dir?
Hallo.
Alter Polacke.
Schön, dass du fragst. Ich fühle mich wie ein Gaucho. Ich bin WM-Zweiter geworden, fühle mich dadurch auch, nein, also mir geht's momentan wieder besser.
Ach Gott.
Obwohl es mir eigentlich schlecht geht.
Also bist, ich habe auf Twitter so ein bisschen mitverfolgt, aber wirklich nur so mit einem Augenwinkel, mit einem Auge, weil heute echt ein scheiß Arbeitstag bei mir war. Gab irgendwas war mit, die sind zwei Follower abgehauen, weil du ein Selfie mit Flagge gemacht hast, ja?
Ja, nee, das war zum Beispiel eine Trollsache, das war mir auch völlig bewusst. Ah. Nein, aber deswegen geht es mir jetzt nicht schlecht,
ja, gut. Weil zwei Follower. Das ist mir klar, um Gottes Willen, wenn ich da jedes Mal, nein. Was war denn da schon wieder los, hör mal?
Sebastian, darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern?
Ja.
Ja.
17 Zentimeter. Also,
was halt ganz, ganz spannend ist, Christian, so in der Wahrnehmung, die viele Leute von außen auf Sebastian haben. Also du hast jetzt gerade gesagt, mir geht's nicht gut, weil zwei Follower weg sind.
Das war ein Witz.
Nein, ist ja in Ordnung. Das ist ja das, was so nach außen getragen wird. Ich kann sagen, Sebastian, wir kennen uns jetzt seit, sag mal schnell, 3 Jahren, 3,5 Jahren?
13. Nein. Drei Jahre.
Echt? Nee,
länger, warte mal
kurz. Vorsicht.
Seit 2011, wir haben heute festgestellt, seit Anfang 2011 kenne ich den Rutloff und euch meine ich.
Ein bisschen später aber.
Nee.
Nee, wir haben im Mai 4-jähriges Huxler gehabt und du bist im ersten Jahr, ist ja auch wurscht, dann lass es 4 Jahre.
So um den Dreh, 3,5 Jahre.
Und das ist halt ganz witzig, weil was man von Sebastian ja immer kennenlernt, ist so diese polarisierende Seite. Und von mir aus, Sebastian trollt vielleicht in der Wahrnehmung von Leuten. Was aber ganz spannend ist, wenn man sich so ein bisschen näher steht, ist, also ich neige ja sehr häufig dazu, so absolute Meta-Tweets abzusetzen, die eigentlich inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn machen. Mhm. Und Sebastian ist so jemand, und das ist ganz erstaunlich, um das einfach auch nochmal so die Naivität oder dieses Nachfragen von Sebastian, was ja nach außen hin oft als negativ oder Trolling empfunden wird. Das ist ganz oft so, wenn ich einen Meta-Tweet absetze, den man irgendwie darauf münzen könnte, dass gerade irgendwas schief läuft bei mir. Und zwar auch nur wirklich Meta, ist Sebastian in der Regel der Erste, der mich nicht öffentlich entweder per SMS, per DM oder auf Facebook Messenger oder wie auch immer, anschreibt und sagt, alles in Ordnung oder ist das jetzt irgendwie gerade nur Show oder so? Also es ist so, und umgedreht ist das genauso. Und wenn, ich weiß nicht, wie weit du jetzt gleich in die Tiefe gehen willst, Sebastian, weil du sagst, eigentlich geht's mir gut, obwohl es mir nicht gut geht, aber das ist so eine Ebene, die kennt man natürlich nicht. Aber das ist eine Ebene, die, und deswegen finde ich das schön, dass wir hier immer so beieinander sitzen, virtuell, die viele Leute wahrnehmen, wenn sie insbesondere Sebastian und mich persönlich kennenlernen, also gerade bei einem Hörertreffen. Weil ganz oft die Reaktion, das habe ich dir auch schon mal, glaube ich, gesagt, Christian, die ist, dass die Leute dann plötzlich mich nochmal anders erleben, manchmal ein bisschen klarer, distanzierter, keine Ahnung, erleben, als sie das eigentlich gedacht hätten.
Mehr Aggro.
Auch mehr Aggro in der einen oder anderen Gelegenheit. Ich weiß, worauf du anspielst.
Ja. Nee, die meinte ich jetzt gar nicht, aber generell, also du bist ja immer nett. Ich ja eigentlich nie. Und in nett. Ja, aber das heißt ja, keiner kann ja immer nett sein. Nee. Und das bist du natürlich dann auch privat oder real life nicht. Und bei mir kommt dann der umgekehrte Framing-Effekt. Ne? Die Leute erwarten ein arrogantes, neoliberal-konservativ, Bomben mit sich bringendes Wesen. Boah, so bin ich dann halt doch nicht. So. Und dafür bist du das dann.
Genau.
Und die Leute gehen dann immer. Mensch, Sebastian, du hast recht.
Und die Leute gehen dann immer verstört weg und müssen mich neu einsortieren und dich neu einsortieren und stellen dann am Ende fest,
recht.
Die sind irgendwie beide interessante Menschen, aber irgendwie auch nicht ganz so, wie es erwartet.
Ey, jetzt wenn ich so an Köln denke.
Jede Wahrheit und so, ne?
Du hast ja recht.
Ja, Alex, tut mir schrecklich leid, wenn ich mir den Podcast in Zukunft mit Sebastian mache.
Ich denke, wir sollten jetzt dem Alex auch sagen, dass es in Zukunft heißt der Podcast nur noch kurz
heißt dann
Betty und Barto.
Ja, oder Schwall und Bauch.
Dann möchte ich aber Schwall
sein. Ja, ich bin Bauch.
Aber ich habe ja auch eine Hummeltaille, das habe ich letztens im Rio gesehen.
Also mal ganz ernsthaft, ich würde mir das anhören, ne? Aber
Ich glaube, wir würden irgendwann völlig im Verlagswesen uns verfranzen.
Ach, hör mir auf mit dem Verlag, ey. Schlimm.
Ja, wie? Du machst doch jetzt nur Karriere.
Ach, wollen wir es hoffen?
Erzählst du doch hier andauernd, oh, ich mach Karriere.
Ja, nee.
Scheiße, oh, schon wieder Karriere gemacht.
Nee. Ich hab, so viel erzähle ich über den Job doch gar nicht, oder? Alexander.
In jeder Folge erzählst du was davon.
Ja, weil ich versuche, zumindest irgendwie einen kleinen Einblick in mein, aber so richtig viel erzähle ich ja nicht. Ich halte ja doch sehr viel hinter Berg. Ich erzähle zwar, dass da was passiert, weil das gehört natürlich auch irgendwo in meine Entwicklung hier rein, die ich ja auch, ne? Genauso wie ich auch über die Kinder hin und wieder rede, ohne dass ich es wirklich übertreibe. Aber also, eigentlich möchte ich es verhindern.
Also in der Folge, in der du vom Abschied von deinem Chef gesprochen hast.
Ja gut, das ist was
schon,
anderes.
Das meint, glaube ich, auch Sebastian. Das hat sehr viel Raum eingenommen.
Ja, stimmt. Okay, da haben wir beide...
Und tatsächlich ist Schall und Rauch ja auch, lass mich das ganz kurz sagen, Schall und Rauch die einzige Produktion von mir, die ich mir komplett nochmal anhöre, um einfach auch nochmal all das, was du sagst, also außerhalb meines Sendungsframes mir anzuhören.
Ach, Scheiße.
Weil ja, es passiert so viel drumherum, wenn man eine Sendung aufnimmt, so viele Dinge, auf die man nebenbei achtet.
Na ja, sicher.
Dass ich da mir echt die Zeit nehme, weil das ist ja auch so eine abgefahrene Geschichte, die wir vielleicht gar nicht so oft thematisiert haben. Christian und ich haben uns, ich glaube, zweimal im echten Leben bisher gesehen, ja, ne?
Richtig.
Nicht mehr.
Einmal in Köln und einmal in Köln.
Ja. Und das ist,
ich finde, das reicht also, jetzt auch.
So, deswegen haben wir auch kein Video Skype hier an. Aber
das sowieso nicht. Ich habe ja keine Hose. Ach nee, das ist ein Witz von anderen Menschen.
Ja, keine Hose an wäre ja gut. Ich habe ja gar nichts an.
Ich habe mit jemandem gepodcastet, der keine Hose anhatte. Ihr braucht mich damit nicht schocken.
Nein.
Podcast ist regelmäßig mit jemandem, der keine Hose anhat, Sebastian.
Echt?
Ja, das ist richtig.
Der Trio läuft immer unten ohne rum.
Ja, also nicht immer, aber tatsächlich verstörend oft. Kein Scheiß.
Rio.
Machst du dann die Tür von deinem Büro auf, da steht da untenrum ohne Hose, ansonsten komplett angezogen, der Rio. Und du denkst dir, Alter, das ist Süd. Das ist Süd.
Alexander.
Aber wie sind wir da hingekommen eigentlich? Wir waren wo ganz anders.
Wir waren dabei, dass Christian dich überhaupt nicht leiden
kann. Nee, ich habe gesagt,
genau, Sebastian, genau,
alter Polacke,
genau.
Wie geht's dir, habe ich gesagt.
Ah ja. Genau, schön. Und dann habe ich, ach richtig, genau, wollten vorne anfangen. Dann habe ich gesagt, ja, geht so eigentlich schlecht, aber besser.
Schlechter.
Genau.
Jetzt kannst du dir überlegen, Christian zu fragen, wieso schlecht? Das kannst du dir jetzt überlegen.
Wieso schlecht?
Ich habe Rücken.
Ach Gott, ja, ich auch.
Ja, ach ja, weißt du, und das ist dann so
ja,
dieses,
als, ja, ich hab,
würde das Leid des einen, das Leid des anderen relativieren.
Dein Rücken, nein.
Diese sozialistische
Rücken,
Sicht hier von
ich dir. Weiß aber, woher dein Rücken kommt.
Ja, ich auch.
Ja, von deinem Blag.
Nee, leider nicht.
Oh, okay.
Als ich mein Kind letztes Jahr noch sehr viel getragen habe, hatte ich das einzige von 4 Jahren, in dem ich nicht zum Physiotherapeuten musste. Oh. Jetzt dieses Jahr habe ich ihn wieder weniger getragen, weil ich die erste Jahreshälfte viel unterwegs war. Oh. Ich war extrem ausgepowert, psychosomatisch, sage ich jetzt mal. Hab neues Büro bezogen. Eigentlich, der Laden brummt wie Sau, aber der Rücken wollte irgendwann nicht mehr so und die Physis. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, jetzt wird endlich umgelenkt. Das, was ich seit 3 Jahren mir vornehme, werde ich jetzt aber auch wirklich mal umsetzen.
Dann.
Und deswegen geht's mir gut, weil ich ganz viele Entscheidungen getroffen habe in der letzten Woche und jetzt wird alles besser.
Was machst du denn wegen des Rückens?
Ich habe jetzt Physio, 10 Termine. Ich werde mir von ihr, ich habe nur aus meinem alten Büro so diese, wie heißen die, nicht Medizinbälle, weißt du, diese Plastikviecher.
Sitzbälle.
Sitzbälle, genau, ja. So diese Dinger.
Ja auch noch
da wird sie mir so ein paar, genau, so einen haben wir oben auch für den kurzen, weil wir mit dem ganz gut spielen können, so. Das ist halt ein großer Ball und da werde ich mir ein paar Übungen drauf zeigen lassen. Und ich werde jetzt einmal die Woche Sport machen. Und ich.
Golf.
Ja, du lachst, ey. Nee, sondern ich werde laufen gehen. Oh. Und ich überlege, ob ich wieder anfange, Physik zu zocken jeden Sonntag.
Was zu zocken?
Fußball.
Ach, Fußball. Entschuldigung. Fußball.
Wir sind Weltmeister. Schlan! Habt ihr das überhaupt schon gefeiert hier in diesem Podcast?
Bisher nicht, aber ich finde, man kann das feiern und ich möchte an der Stelle nochmal sagen.
Nur, ich distanziere mich von Bomber Harris.
Ach, nee, aber weißt du, nur weil ein paar Vollidioten jetzt irgendwelche rechte Parolen machen, das machen die sowieso unabhängig davon, ob die deutsche Fußballnationalmannschaft diesen Titel erworben hat oder nicht. Und ja, daran das festzumachen. Ja,
das stellt doch niemand, der intelligent ist, in Frage, oder?
Naja, wenn du dir die sozialen Medien so anguckst, gibt's ja schon da jetzt Leute, die sich da einen Spaß draus machen, jetzt so nicht darüber zu twittern, wie viele Menschen Freude haben, wahrscheinlich wie viele Jugendliche jetzt sagen, ich habe ein Ziel vor Augen, ich gehe jetzt in einen Fußballverein und mache nicht mehr Komasaufen, sondern will jetzt Fußball trainieren, weil ich auch mal Weltmeister werden will. Also all das wird so ausgeblendet, weil es einen minimalen Prozentsatz, den wir sowieso haben, wir haben halt rechte Fascho-Vollidioten in unserem Land und die nutzen natürlich so eine Gelegenheit, aber die haben wir immer. Also die werden auch in 3 Monaten irgendeinen Anlass nutzen, um wieder irgendwo in irgendeiner Stadt Linke auf die Fresse zu hauen oder wie es im Ruhrgebiet gerade war, in irgendein Rathaus einzudringen. Und das finde ich halt sehr, sehr bedauerlich, weil wenn man so ein bisschen mal weltweit auch sich die Presse anguckt, hat die deutsche Fußballnationalmannschaft weltweit ein sehr gutes Licht auf unser Land wiedergeworfen, weil genau darum geht es ja bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, mal abgesehen von Korruption und davon, dass die FIFA-Leute sich die Taschen voll machen und dass in Brasilien sich jetzt viele Leute die Taschen voll gemacht haben, aber es wird doch wahrgenommen, dass eine Mannschaft, die wenig Fouls begangen hat, die immer fair den Gegnern gratuliert hat, Weltmeister geworden ist, und das hat schon auch eine Außenwirkung. Ich weiß gar nicht, ob Herr Steinmeier, solange wie er Außenminister ist, so viel positives Image für unser Land nach außen getragen hat, wie die Fußballnationalmannschaft. Ja, aber so ist es doch, Christian. Muss ich
erstmal seit 2 Minuten irgendwie Laute von mir geben.
Ja, aber es ist doch, so funktioniert's doch, oder? Also wenn ein Herr...
Da bin ich...
Ach komm.
Ich mag die Große Koalition nicht.
Ja, davon mal ganz ab.
Aber ich finde...
Ich mag übrigens die FDP auch nicht, Sebastian, ne? Nur bei...
Ja, aber die Kontinuität, die das deutsche Außenministerium in positiver Art und Weise seit Gründung der Bundesrepublik ausübt, sehe ich auch durch Frank-Walter Steinmeier fortgesetzt.
Ja.
Das hat Guido Westerwelle in Teilen unterbrochen. Aber Frank-Walter Steinmeier ist ein toller Außenminister und
ja,
ein toller, wir brauchen das nicht aufrechnen, aber ich würde auch Fußball, ich würde das gar nicht so hoch.
Ja, aber Sebastian, wenn dann ein Sebastian Schweinsteiger blutig geschlagen, trotzdem mit Blut in der Fresse am Ende einem Messi gratuliert, weil er sich seinen Pokal abholt, dann sagt er, Mensch, das ist aber ein fairer Typ hier, die Deutschen sind gar nicht so schlimm.
Oder ist ein
Troll. Da kann Herr Steinmeier 5000 Mal in irgendeiner Tagesschau auftreten, das hat mehr Wirkung, weil einfach scheiß 500 30 Millionen Menschen sich so ein Endspiel halt angucken weltweit. Oder nicht?
Ja, oder Schweinsteiger ist ein guter Troll.
Ja, von mir aus auch das. Aber er hat dann.
Aber dann finde ich es geil.
Oder? Also so funktioniert's doch. Also deswegen gibt's doch diese Mega-Events und worum es mir einfach nur geht.
Sir, ich finde diese Politisierung von Sport. Finde ich Stückweit einfach nicht richtig.
Aber Sebastian, wir sind uns doch einig, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland dem Image von Deutschland in der Welt sehr gut getan hat.
Ja.
So.
Aber ich sehe nicht, dass es darauf gezielt hat.
Nein, natürlich nicht. Aber das schwingt okay. Doch mit. Das schwingt doch mit. Natürlich macht man nicht eine Weltmeisterschaft, wenn man sein Land gut verkaufen will. Aber es ist doch gut, wenn eine Weltmeisterschaft stattfindet. Und dann sagen alle, Mensch, guck mal hier, die Nazis, die früher die Leute vergast haben, die sind jetzt eigentlich ganz nett geworden. Das ist doch übergeblieben davon.
Weiß ich nicht.
Ja doch. Ja, Kinder, ich überschwitze jetzt hier mal
gerade. Ach, nein.
Ach, jetzt. Das
wär mir gar nicht, ach jetzt, Gott sei Dank sagst du es, wäre mir nicht aufgefallen.
Ja, ich rede nicht.
Aber im Kopf, nee, ich stimme dir im Kern zu, die Überpolitisierung, ich stimme dem... Überpolitisierung des Sports geht mir ehrlich gesagt auch auf den Sack. Also ich habe mir das Finale angeschaut. Bis 5 Minuten vor Anstoß war ich überhaupt nicht nervös und habe kurz überlegt, gehe ich ins Bett oder tue ich das nicht? Also überspitzt wieder. Dann habe ich angefangen zu gucken und dann wird man nervös. Ich kann also mit so einer Mannschaft einfach mitfiebern. Ich finde das total geil, wenn dann eine Truppe sich freut, weil sie halt kurz vor Schluss dann noch das Tor machen und sich heulend in die Arme fallen. Dann kriege ich halt auch, und jetzt Entschuldigung, dass ich das sagen muss, dann kriege ich halt auch die Gänsehautentzündung. Dann finde ich das unglaublich geil. Und wenn das dann Jungs sind aus meinem näheren Umfeld, sage ich jetzt einfach mal so, ob das jetzt hier DFB-Nationalmannschaft ist oder ob das die TuS Koblenz ist oder FC Kaiserslautern, der irgendwie 70 Kilometer von hier entfernt oder operiert, oder FSV Mainz 05. Also Menschen, mit denen ich in irgendeiner Art und Weise, von denen ich ausgehen kann, dass die irgendwo hier in der Nähe wohnen und wo ich auch mal gucken gehen kann, wenn die spielen, dann finde ich das durchaus geil. Und ich kann aber auch genauso gut mitfiebern, wenn Kolumbien gegen Brasilien spielt und Kolumbien als kleiner Underdog den Brasilianern den Ball wegnimmt und sich die drüber freut, dann freue ich mich da genauso drüber. Also ich bin tatsächlich, ich sehe gerne, klingt jetzt nach Standardspruch, ich sehe gerne ein schönes Spiel und ich sehe auch gerne ein spannendes Spiel, wo ich selber mal zwischendrin zum Schnaps greifen muss, wie beim Finale war ich wirklich so weit, ich trinke eigentlich nie Schnaps, aber ich habe mir einen Schnaps holen müssen, weil das war klar, wenn jetzt irgendwie ein 1-1 gibt oder irgendwie sowas, dann muss da jetzt was runter oder trinkst halt, wenn die Spielzeit vorbei ist. Aber diese warum nicht einfach nur mal Spaß haben?
Was ich ja nicht ertragen kann, ist immer, wenn bleiben wir bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, wenn die gegen den Gegner spielen und der Gegner ist ganz offensichtlich besser. Und dann wird irgendwie das dann so gedreht, ja, das, weil der so böse gefault hat und das ist ein Drecksack und lalalala. Ja, aber das stört mich viel mehr.
Aber das verstehe ich einerseits. Andererseits wird das auch oft fehlgedeutet, dass es dann was Nationalistisches hätte.
Hat damit gar nichts zu tun.
Wenn Schalke, egal gegen wen Schalke spielt, der Schiri ist immer gegen uns. Immer. So.
Ja, gut, da ist das ja auch so gegen Schalke. Das ist eine psychologische Abwehrreaktion, um mit dieser Enttäuschung umgehen zu können. Irgendwo muss halt die Schuld hin.
Und wenn, also, tja, Sven, damit ist dein Rauschmiss besiegelt. Christian kann Psychologie viel einfacher erklären.
Küchenpsychologie. Professor Doktor.
Aber du musst nur Studien raussuchen. Studien suchen, Christian.
An der Stelle nach wie vor, ich weiß gar nicht, wo und wie ich das erzählt habe, Sebastian, aber du wirst dich daran erinnern, an unsere erste gemeinsame Nacht in Wien.
Oh Gott. Darf ich mir ein Bier holen gehen?
Das ist mein Büro.
Das war die zweite Nacht übrigens, aber.
Jungs, darf ich mir ein Bier holen gehen?
Nee.
Ich habe hier Whisky Cola stehen.
Ja. Toll. Lass uns auch einen kleinen Moment durchhalten und dann machen wir eh eine Pinkpause.
Bier, sonst überlebe
ich das. Naja, aber als wir diesen Fußball-Hooligan in Wien getroffen
haben. Geile Geschichte.
Ja, wo wir dann die Junggesellinnen, ne?
Ja.
Die Polizistin waren, ne?
Ja, genau. Und da war dann dieser total tätowierte, muskulöse Fußball-Nazi-Typ. Der ja wirklich
der war kein Nazi, der war halt hool, ne? Der war Kategorie C Typ, hat deswegen überall Stadionverbot gehabt und durfte eben in Wien auch nicht sich auch nur dem Stadion nähern. So,
und musste über Ungarn einreisen, ne?
Genau, weil er sonst gar nicht erst nach Wien gedurft hätte und saß dann da. Ja, entschuldige, aber ich wollte nicht die Erzählung klauen.
Nee, ist ja gut. Also genau darauf wollte ich ja hinaus. Und da habe ich das erstmal auch Kontakt mit jemandem gehabt, der ja wirklich, also Fußball auch als, wie sagt man das denn, als Gewaltventil gesehen hat, aber in der Argumentation ja ganz anders drauf war. Und das hat mich völlig fasziniert. Und ich habe ja den ganzen Abend, das haben wir ja auch mehrfach schon mal unter uns erörtert, Schiss in der Buchs gehabt. Weil der wirkte ganz harmlos und wie du ja auch immer gesagt hast, naja, das ist der gute Junge von nebenan aus dem Ruhrgebiet, kam der ja nun auch. Aber der war halt an mehreren Situationen, an dem Abend davor, aber wirklich, um das mal auch mal hier Ruhrpott-mäßig auszudrücken, um Sackhaaresbreite irgendwem auf die Fresse zu hauen.
Ja, vor allem dieser wie hätte ich gesagt, Bullenperl, also dieser Polizei Dingens Dame, ne, als er rausgekriegt hatte, dass die eine von denen ist,
die im Stadion
Block steht. Das war schon traumhaft. Ich hatte nur richtig Schiss in einer Situation, als du danach dieser, wie alt war die, 40, 50-Jährigen gesagt hast, dass ich ein Interview mit Spiegel TV hätte und die dann versucht hat, mich abzuschleppen. Und dann sind wir, glaube ich, unter dem Vorwand, auf Toilette zu wollen, schnell in die Zimmer gehuscht.
Ja, weil du wolltest nicht ins Bett gehen und ich war todmüde und du wolltest.
Ja, ich wollte saufen, ja, weil dieser Hool ja noch eine Runde nach der anderen gegeben hat.
Genau, und ich wollte ins Bett. Und meine einzige Chance, ins Bett zu kommen, war einfach jetzt diese Alte geilig zu machen, damit es dir so unangenehm wird, dass wir endlich ins Bett gehen.
Ich sag's dir, Christian. Wobei, also ich konnte den Jungen ja immer wieder beruhigen, ne? Also der war ja gut runter zu pegeln.
Das war so
also
geil, wie der an die Theke ging und dann noch eine Runde Bier und Sauren haben wir da irgendwie, glaube ich, gesoffen, ne, in Wien.
Ich weiß das nicht mehr.
Bestellen wollte. Und dann dieser, da gab's dann so eine studentische Aushilfe, die nachts um 2 in so einem Hostel einfach noch an der Theke stand. Der musste sich um alles kümmern. Und dann ging dieser Hut an die Theke. Und der hat ihn nicht gesehen, dieser junge Spund. Und dann irgendwann bürgte er, Alter, das finde ich jetzt total respektlos, dass du mich hier nicht bedienen willst. Und dann merktest du, der war kurz davor, diesen kleinen Pimpf über die Theke zu holen. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist sowas Explosives, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Weil ich, für mich ist körperliche Gewalt so fern ab, aber... Also das, und Sebastian war davon völlig fasziniert. Also das war wieder so deine Naivität irgendwie. Das wolltest du dir irgendwie anschauen, dieses Kammerspielen. Und auch die Interaktion zwischen den Football-Hooligans und diesen mit 50er Junggesell oder mit 40er Junggesellinnenabschied.
Die waren alle jünger und dann waren ja diese beiden älteren Perlen dabei.
Die aber keine kannte die Braut, ne? Irgendwie so war
richtig.
Das
richtig. Genau. Das war das Geile, weil das irgendwie zwei Freundeskreise waren, die aber eigentlich mit dem Kernfreundeskreis der Braut nur befreundet waren. Und der hat sich verpisst, dieser Kernfreundeskreis der Braut. So, das heißt, dann standen dann diese beiden anderen Freundeskreise irgendwie da und das eine waren halt ganz viele Polizistinnen und dann eben diese beiden alten Damen.
Die eine, die
oder den... Oder das alten Damen. Bei euch darf man sowas nicht sagen, wie Schabracken, ne? Hier.
Nee, das kannst du nur im Zerfall sagen.
Oh, das ist ja... Nee. Also zwei Damen, die, glaube ich, schon eher frustriert im Bereich der Sexualität waren, gleichwohl ich das nicht verurteilen möchte. Ich denke, jeder muss da seinen Weg finden.
Der eine hatte doch irgendwie einen Biergarten und ihr Typ hat immer gesagt, ich mach dir ein Kind, und dann hat ihr doch kein Kind gemacht, ne?
Ah ja, richtig, genau. Und das war nämlich die du dann auf mich angesetzt hast.
Genau.
Das war die unbedingt ein Kind wollte, egal von wem, und das auch mehrfach betonte.
Ja, während sie quasi mit der Hand auf deiner Brust herumstrich.
Nee, das hat sie nicht getan.
Doch, hat sie getan, und direkt danach sind wir dann aufgestanden und gegangen.
Ich muss mal die Folge raussuchen, wo wir das, die Geschichte schon hatten.
Also, da ist nichts passiert, Katja, in aller Sinne, aber das war meine Notbremse, weil ich wollte einfach schlafen gehen, es war 3 Uhr morgens irgendwie. Und das war für dich auch gut, Sebastian, weil du musstest wirklich am nächsten Tag mit Stern TV drehen.
Ja, ich weiß das, ich war ja da. Aber Christian, wir waren bei grundsätzlichen Sachen und wollten dahin, warum der Bednarek jetzt doch den Bartoschek mag. Und wie viel Bednarek steckt im Bartoschek? Ah nein, das ist Zafran. Okay, mach weiter.
Was heißt hier mögen? Dafür kenne ich dich ja gar nicht gut genug. Wir haben uns einmal kurz in Köln gesehen, da haben wir draußen gestanden, eine geraucht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Nee, ich bin zu dir an den Tisch gekommen und abgesagt.
Ja, und dann bist du ja schon
sag
wieder
mal,
abgehauen.
Was
ist
meine Frau?
Das war ja irgendwie nur zwei Sekunden oder so und du warst ja plötzlich wieder weg, oder? Hab ich das falsch in Erinnerung?
Du saßt da mit dem Dackel, ne?
Sehr geil.
Nicht?
Geiler Satz. Du saßt da mit dem Dackel.
Ja, auf Twitter versteht ihn jeder.
Ja. Ja, aber auch nur da. Liebe Hörer, ich habe keinen Dackel. Der Dackel ist der Sebastian. Der heißt nur so.
Aber nicht der Sebastian Bartoschek, das ist auch nochmal
der. Ja, richtig, stimmt.
Ach, verdammt. Oh.
Ich bin der Lurch.
Du bist auch der Dackel.
Ich bin, wenn dann, der Lurch.
Also der Dackel ist ein Twitter-Synonym für Sebastian Jackel. Das kann ich sagen, weil der auf Twitter ja auch so seinen echten Namen annimmt. Und der Sebastian Jackel ist jemand, der die ganze Zeit bei dir in der Nähe gewohnt hat.
Genau.
In der Nähe von Koblenz-Gondorf.
Ist ein Koblenzer.
Und, genau,
also nee, ist kein Koblenz, Westerwälder, aber egal. Ja.
Genau, und ist jetzt aber Richtung Frankfurt gezogen.
Genau.
Und ist aber ein ganz interessierter Podcast-Hörer und hört sowohl die Hörsuppe als auch die Dinge von Herrn Bartoschek als auch uns. Und ist übrigens
einer der treuesten Bartocast-Hörer.
Und ist übrigens
ich glaube, ein ganz der netter einzige, Typ. Aber egal.
Ne? Und ein netter Typ bei dem.
Ach nee, stopp.
Halt. Ja.
Stimmt ja nicht.
Ja. Ne? So. Zumindest und also der Christian Bednarek saß jetzt neben dem Sebastian Jackel und dann ist der Sebastian Bartoschek zu den beiden gegangen und hat gesagt:
Christian, sag mal was für meine Frau.
Echt?
Da kann ich mich ja nicht dann hast du was gesagt und danach habe ich dich noch
ich war nicht
mit dem Bartocast was sagen lassen und da hast du zuerst deine Stimme nach oben verstellt. Du bist also da gelandet, wo ich spreche, wenn ich tief rede.
Ich kann mich das. Ach du Scheiße, ist das? Wie lange ist denn das jetzt? Ich habe an dem Tag nichts getrunken. Ich bin nämlich mit dem Auto zurückgefahren, das weiß ich noch. Ich war der Fahrer.
Das sind ja zwei verschiedene Paar Aussagen.
Das war 2013.
Ja, ja.
Und zwar im Mai 2013.
Stimmt, das war auf der Podcorn.
Ja, ja.
Ja, das war in Köln, wenn der Skeptiker
war. Das war am 10. Mai 2013. Korrekt.
Liste.
Ach du meine Güte.
Da siehst du mal, was der Bartschek von dir alles weiß.
Da hattest du auch noch Locken.
Nee.
So lange Locken. Doch.
Nein,
so Zopf
zusammen nur zwischen den Beinen. Da hatte ich keine Locken.
Wo warst du denn jetzt gerade?
Was?
Wo hast du denn jetzt gerade dran gedacht?
Achso. Ey! Wir haben übrigens zwei Tage später einen Podcast veröffentlicht, am 12.05.2013, stelle ich gerade fest, ja?
Wer ist wir?
Wir zwei, Alexander. Du und ich.
Echt?
Ja.
Wieso?
Was weiß ich, wieso wir das gemacht haben? Ich habe hier einen vom 12.05.2013. 10.05.2013 war. Aber da.
Gab's da schon Schall und Rauch?
Ja, klar.
Das ist ein langjähriges Qualitätsprodukt.
Ich bitte dich, der erste.
Ihr seid ja einer, ich hab's gerade mal überflogen. Ihr seid einer von drei langen Podcasts, die ich überhaupt höre.
Der andere ist Not Safe Hope.
Nee, der andere ist tatsächlich der Zapfhahn, den höre ich mir noch immer einmal komplett an, weil ich wirklich nichts mehr weiß am nächsten Tag von dem, was ich gesagt habe.
Ja, verstehe ich.
Und ich habe mir früher den Seitensprung-Podcast von der Jule und dem Veit angehört.
Kenne ich aber Seitensprung?
Kein Seitensprung-Podcast hieß der.
Kein Porncast, kein Seitensprung. Ach ja. Ja.
Das hat,
die haben wir teilweise.
Ansonsten höre ich keine langen Podcasts.
Aber da gibt's ja gar nichts mehr, ne? Da ist ja Jule. Gibt's die Jule noch?
Ja, mit der streite ich mich ab und zu. Ah. Ist ja so eine linke Zecke.
Ey. Ach so.
Ist sie? Stopp, ist sie doch.
Stopp, ja. Ja. Nee, ist weiß nicht sogar, kann ich nicht beurteilen.
Ich meine, die ist sogar Mitglied hier
bei den Linken.
Hier Verfassungsschutzbericht, genau, die Linke. Genau.
Die Linken sind links?
Übrigens, wer trollt hier gerade wen?
Moment.
Übrigens gibt es in der Sendung vom 12.05. eine Kapitelmarke, die heißt Sammelbesteller, Katalog und Wix-Vorlagen.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich vergesse auch sofort nach der Sendung alles. Ich kann mich da nichts.
Deswegen mache ich keine Kapitelmarken. Kapitelmarken sind.
Das war aber auch ein ganz schönes Kapitelmarkengewichse an diesem Tag hier. Das sind ja 40 Kapitelmarken oder
ja,
was?
Ja, da hast du gedacht. Richtig.
Ach du Scheiße, ey.
Übrigens, wenn wir darüber reden, dass wir alte Folgen hören, also unser Friseurgespräch aus der letzten Sendung ist, glaube ich, eine der skurrilsten Dinge, die ich je in meinem Leben abgeliefert habe.
Ich höre es mir nicht nochmal an. Tut
doch,
mir
mach
leid.
Das mal.
Nein. Ich schäme mich hinterher immer.
Wie wir von Leukämie über Schwule auf Friseure gekommen sind.
Ich schäme.
Und dann unsere Erfahrung mit unseren ersten Friseuren und dann der Schwenk zu Schambehaarung gemacht haben, ist, glaube ich, das,
ich fand's gut.
Ja, das ist so, ich glaube, wenn man sagt, der Podcast ist diskordianisch, das ist, glaube ich, die diskordianischste Stelle, die wir je in unserem Podcast hatten, Christian.
Ich glaube, ich schäme mich.
Nein.
Oh Gott. Doch, ich schäme mich.
Schämen kann man sich ja nur für Sachen, die man selbst, ach so, ist egal.
Die man selbst? Komm.
Getan hat.
Ja, ach so, ich
das ist mein Standardspruch, wenn irgendwelche Leute sowas sagen wie, ja, und überleg auch mal, der und der hat das und das getan vor 7000 Jahren und da musst du dich auch für schämen und dann sage ich, kann ich ja gar nicht.
Aber für einen Podcast,
ich hab's ja nicht getan.
An dem ich mitgewirkt habe, kann ich mich ja durchaus schämen.
Ja, das ist richtig,
ja. Aber wobei, nee, also ich schäme mich jetzt nicht für den Alexander. Das
also was
würde mir nicht passieren.
Was viele Leute ja unterschätzen, egal wie viel ich trinke, ich weiß immer, was ich sage. Also es gibt, glaube ich, keine Aussage von mir in irgendeiner Publikation, die ich bisher in meinen 4 Jahren Podcast-Tätigkeit getätigt habe, die ich nicht hätte tätigen wollen. Das wird, glaube ich, unterschätzt.
Ja, stimmt, du hast ein geiles Gedächtnis, gell?
Ja, das kann ja Sebastian auch, glaube ich, ganz gut einschätzen. Also das ist ja nochmal so diese Schere von Podcast-Personality versus Real-Life-Personality. Und du weißt das auch, Christian. Also ich kann ja durchaus nochmal ganz anders sein, als ich in den Publikationen bin.
Gefährlicher Huhl.
Ja, eigentlich finde ich ein riesen Arschloch.
Oi. Mhm.
Oder? Also um's mal konkret.
Hast du nicht bei dem Onkel-Konzert Ben Becker anmoderiert? Weißt du das nicht in deinem schwarzen Mantel?
Wäre ich?
Ja, klar.
Ja, aber das
auf war, gute Freunde, Ben Becker!
Naja, also das kann ich jetzt tatsächlich nicht mit ruhigem Gewissen stehen lassen, weil ich ja eher so Dinge wie SITD mit Lebensborn und dem Slogan nie wieder Faschismus gut finde. Also insofern, nee. Also gegen rechts habe ich schon auch was ganz intensiv.
Das haben wir, glaube ich, alle drei.
Ja.
Also gegen rechtsradikal.
Also bei allem Trollen, Sebastian, nee. Das lasse ich mir jetzt nicht unterstellen.
Oh, oh.
Christian ist völlig überfordert mit dieser Sendung. Und er hat kein Bier.
Genau. Ich habe kein Bier.
Wisst ihr, dass diese Aufzeichnung bei mir läuft unter dem Titel Holgi?
Sehe ich unterscheiden? Du hast gesagt, du hättest ein Interview mit dem Holgi. Stimmt denn das?
Gestern Abend.
Gestern Abend.
Eins gehabt und deswegen, ja, deswegen läuft hier gerade der, tatsächlich übernimmt dann wohl dieses Piezo-Ding.
Ja, Vorsicht.
Den Namen
natürlich. Nicht die Aufzeichnung überschreiben.
Nein, die Aufzeichnung liegt schon woanders, ist abgemischt und wird gerade schon getippt.
Zum Thema, die Sendung war zum Thema Podcast und Radio, ne? Also, oder Podcast, Radio, / wie auch immer, ne? Also,
genau. Das Podcasting.
Nee, das nicht. Das,
genau.
Das,
nee, so habe ich es bewusst nicht genannt. Nee. Aus Gründen.
So hieß, das hast du mir aber immer so gesagt.
So hieß unsere Folge, ja. Alexander.
So, jetzt bin ich auch genug getrollt und ja, auf jeden Fall Podcast versus Audio.
Hieß und damit hast du beim Holgi ja genau den richtigen gefunden. Das ist der Einzige, der mir so einfällt, der diese Menge Radio schon in seinem Leben gemacht hat und eine irgendwie gefühlt noch größere Menge Podcast produziert inzwischen. Also,
und genau deswegen habe ich ihn auch ausgesucht.
Ja. Gute Wahl.
Hat er wirklich. Danke.
Was?
War hochspannend.
War's gut?
Gut. Ich fand's richtig, richtig schön.
Spannend.
Ich schätze es, mit Leuten zu arbeiten, die, also anders im Vorfeld, ne, gab's dann ja so ein bisschen Spiegelfechterei mit so einem Möchtegern-Politiker aus Berlin, wo mir dann einige sagten, oh, pass auf, der ist öfter mal beim Holgi und so. Und ich habe dann jedem, der mir das privat geschrieben hat, habe ich dann zurückgeschrieben, der Holgi ist Profi und ich bin Profi und wir führen ein Interview zu einem ganz anderen Thema. Ich sehe noch nicht einmal im Ansatz, wo es auch nur den Hauch eines Problems geben könnte.
Ja,
ne?
Ja.
Und das fand ich ganz spannend, dass aber ganz viele nicht zusammengekriegt haben, sondern so das Gefühl hatten, mir erklären zu müssen, wie denn Holgi tickt. Und ich dann sagte, das werde ich ja merken morgen im Gespräch und ich glaube nicht, und natürlich hat mich da der Holgi nicht enttäuscht, natürlich ist der Holgi Profi und es war ein tolles Gespräch und ich glaube, dass viele Leute die Persönlichkeit des Mediums, auch darüber haben wir gestern gesprochen, die Persönlichkeit des Mediums Twitter und Podcast überschätzen.
Ja.
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 Ich kann konsensual sein, ne? Wenn ich will, dann geht das. Ne?
Deshalb. Ja, trotzdem muss ich an der Stelle einfach mal sagen, dann sage ich das mal, dass der Schmidtle einfach eine ganz armselige Rolle da abgegeben hat auf Twitter.
Schmidtlepp, keine Ahnung, wer das ist.
Christopher Lauer. Und da muss man einfach sagen, also der Christopher ist wahrscheinlich anders so und ich schätze ihn, weil er sich bei dieser MMS-Geschichte sehr eingebracht hat. Aber das war einfach, da sieht man einfach an der Stelle, dass Twitter einfach total super scheiße ist, um solche Dinge zu diskutieren. Und ich habe mich dann ja noch einmal eingebracht und habe dann gesagt, naja, also das sei eine Fehleinschätzung irgendwie, die ich finde, also um es mal runterzubrechen, er hat irgendwann gesagt, so der Bartoschek ist ja auch ein Vollhonk und sei kein Journalist. Und dann habe ich gesagt, naja, das sei eine Fehleinschätzung. Und dann kam von ihm als Antwort irgendwie, ach prima, danke, sind Sie etwa auch Journalist?
Jeder ist Journalist.
Ja, nee, das war einfach genau, also da hätte ich ja sagen können, oder aber ich habe das gesagt, was ich gesagt habe, war, oha, mehr fällt Ihnen jetzt an der Stelle nicht ein, weil das ist einfach armselig. Also ich bin Journalist, so empfinde ich mich. Ich bin auch Buchautor, so all das kann ich mir auf die Fahne schreiben, das ist aber wertfrei. Aber Sebastian arbeitet tatsächlich als Journalist. Und für einen Politiker, einen gewählten Volksvertreter, ich sag das nochmal, Sebastian, ich habe mich da lange zurückgehalten, aber irgendwann hat mich das so sehr genervt, finde ich die Art und Weise, wie er dir auf Twitter begegnet ist, einfach extrem schlecht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit läuft er mir über den Weg und dann werde ich ihm da sagen, dass ich das blöd fand und dann wird er mich angucken, dann wird man sich unterhalten, dann wird man sagen, ja, war wahrscheinlich so. So, weil das ist einfach an der Stelle doof und das ist, glaube ich, auch eine Das liegt aber auch an dem Medium Twitter und das ist ja das, was ich immer...
Also einiges liegt am Medium Twitter,
okay.
Aber andere Sachen liegen einfach daran, dass Leute keine vernünftige Erziehung genossen haben. Und in dem Moment, wo ich an einem Tag über den Strenge schlag und der andere schlägt mit, dann mag es am Medium Twitter liegen. Wenn der andere mir aber mit fast 2 Tagen Abstand, ne, dann anbietet... Boah, vielleicht haben wir da beide einfach überreagiert. Ne? Sollen wir da nicht nochmal einen Grund reinkriegen? Ne?
Aber Sebastian.
Und ich dann den anderen dafür beschimpfe und lächerlich mache, dass er eine Entschuldigung anbietet. Da finde ich, ist einfach irgendwas in der Erziehung schiefgelaufen.
Sebastian, aber das ist genau das Medium Twitter, weil das ist, und da muss man ganz klar sagen, wenn man dann so ein bisschen deine Timeline sieht, dann bist du ein Troll. Der, egal, das hast du mir mal erklärt, egal wie freundlich du auf solche Dinge reagiert, dann wird dieses Freundlichsein auch als Trolling empfunden. Das hast du mir mal an einer anderen Stelle auch gesagt.
Aber für mich hat es trotzdem was von, wenn mir jemand die Hand hinstreckt, und das das zieht sich für mich wiederum durch meine Tätigkeit, nehme ich die Hand immer an.
Ja,
immer.
Aber nicht auf Twitter, weil auf Twitter kommt das nicht
doch,
durch.
Nein, auch das tue ich.
Ja, du ja. Ja, aber eben. du kennst dich, du kennst dein Frame of Mind, aber wenn man deine Timeline liest, wirkt das, was du geschrieben hast, nicht authentisch. Dann hättest du ihm eine E-Mail schreiben müssen. Sehr geehrter Herr Lauer, passen Sie mal auf. Sollen wir das nicht mehr anders diskutieren? Da funktioniert Twitter an der Stelle, auch für dich nicht.
Ich weigere mich anzuerkennen, dass bei Twitter Grundverhaltensweisen normaler Menschen außer Kraft gesetzt sein sollen.
Wenn man deine Timeline liest, lies mal mit Abstand deine eigene Timeline, wenn man dich nicht kennt, und bewerte das mal. Dann bist du, und da sind wir wieder bei dem, was Christian gesagt hat, dann bist du ein Troll. Und wenn ein Troll sagt, lassen Sie uns doch nochmal drüber reden, dann ist das getrollt. Dann ist Twitter nicht mehr das Medium, um das auszudiskutieren.
Ja, lass uns diesen Menschen in der Versenkung verschwinden, wird einfach übergehen.
Denk mal drüber nach, ich weiß, dass du darüber nachdenkst.
Werde ich an der Stelle nicht tun.
Es geht nicht.
Ich hab darüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass an der Stelle etwas schief läuft, wenn mir alle sagen, ja, der ist aber halt so und das musst du bei dem Medium akzeptieren.
Nee, darum geht's nicht. Ja? Darum geht's gar nicht. Es geht aber auch darum, wie du auf dem Medium wirkst. Dessen musst du dir auch bewusst sein. Du bist auf Twitter nicht der verständige Mensch, der du bist, sondern du bist auf Twitter ein Troll.
Ich glaube nicht für alle, Alexander.
Nee, aber der Herr Lauer, der dich erstmal in der Wahrnehmung als Troll wahrgenommen hat, findet diese, du weißt selber, wie das ist. Du hast ein vorgefertigtes Bild und all das, was du an Informationen dann nimmst, filterst du durch diesen Frame of Mind, den du im Vorfeld hast. Und wenn man unter diesem Frame of Mind deine Timeline, wenn ich dich anklicke und sag, zeig mir mal die Teams, die Tweets von dem Bartoschek, von dem Illuminatus, dann bist du hundertprozentig ein Troll, dann weiß keiner, dass du ein netter Typ und ein seriöser Journalist bist. Tut mir leid.
Und trotzdem würde ich bei jeder Troll-Timeline, die ein anderer hat, nicht so reagieren. Das kann ich immer nur wieder sagen. Also wenn ich mich
Das bist du.
Ja.
Wenn ich ganz kurz mal reingrätschen darf, ich bin auch der Meinung, dass der Herr Lauer ein Coaching im Bereich höfliches, freundliches Miteinander gebrauchen könnte. Das ist so. Der kann das nicht anders. Der ist nicht dazu in der Lage. Der will das auch nicht. Ja. Während hingegen der Sebastian durchaus ein höflicher und freundlicher Mensch sein kann.
Dankeschön.
Nee. Also Troll hin, Troll her oder Trolling hin, Trolling her. Du bist hier nicht unhöflich. Du bist ja auch nicht, bist auch niemand, der einem irgendwelchen Quatsch nur einfach so an den Kopf wirft. Du legst so kleine Fallen aus, wo die Leute gerne mal reintappen, ja, geschenkt. Wenn man die sieht, dann kann man da drum rumgehen. Aber der Herr Lauer, der genießt, oder der hat leider zu wenig Erziehung genossen. Das stimmt schon. Also ich guck mir den auch nicht mehr gerne an. Früher dachte ich auch noch, Mensch, endlich mal ein bisschen frischer Wind in dieser Dreckspartei. Aber es reicht nicht.
Du bist Parteimitglied, ne?
Ich bin tatsächlich noch, aber nicht mehr lange, glaube ich, jetzt, wenn ich das mal, weiß jetzt nicht, wie lange das noch ist, aber ich bin nicht mehr lange Mitglied in der Piratenpartei. Es reicht mir jetzt.
Okay.
Es reicht. Ich habe keine Lust mehr.
Es ist vorbei. Das Experiment ist gescheitert.
Auf die Piratenpartei? Oder?
Ja, ja, das Experiment ist gescheitert aus meiner Sicht. Das ist alles. Also aus meinem Gefühl heraus. Für mich ist die Piratenpartei nicht mehr das, was ich mir erhofft habe. Und ich sehe mich auch nicht, geht an meine Adresse, ich sehe mich auch nicht in der Lage, etwas zu leisten, dass diese Partei auch nur in meinem regionalen Umfeld so hinbiegt, dass ich sage, okay, damit kann ich arbeiten.
Ich kann nur sagen, Christian, ich habe an anderer Stelle eine ähnliche Aussage gemacht. Ich will das aber nicht weiter ausführen.
Ich war auch schon bei den Jusos, ja. Also ich habe schon.
Sebastian weiß, was ich meine.
Ich habe schon so viele Dinge ausprobiert, aber ich bin jetzt vielleicht auch einfach zu alt für so einen Scheiß. Vielleicht wird jetzt Zeit, dass ich in den Ruhestand gehe, was das betrifft. Dass mal die jungen Leute rangehen, wie den Lauer, der ist ja gerade erst 30 geworden. Irgendwie, oder ist 30. Ist ja ein eher junger Mann, Baujahr 84.
Ich sag übrigens bei der Gelegenheit, ich sag auch, deswegen habe ich mich ja irgendwann eingeschaltet, dass das völlig daneben fand, sein Verhalten.
Ja.
Also davon mal ab, Sebastian, ne? Also du hast da an der Stelle, finde ich, dass du an keiner Stelle ihn getrollt hast.
Tatsächlich ist das so, ausnahmsweise mal.
Damit der Hörer weiß, wie es anfing, ne? Also dann lass uns auch diese Lauer-Sache lassen, weil er kriegt mehr.
Ja, aber das hat mich das verdient.
Ganz ehrlich, erzähl das mal, ich gehe mir in der Zwischenzeit schnell ein Bier holen. Punkt.
Und das hat mich richtig genervt, Sebastian, ne? Also bei der Gelegenheit, nur weil ich da dann in diese Twitter-Timeline nicht eingestiegen bin, das hat mich richtig genervt. Aber jetzt erzähl mal.
Also es fing ganz harmlos an. Ich habe schlicht und ergreifend einen Artikel schreiben wollen für die Ruhrbarone über Listengate, also diese Sache von diesem Crawler-Ding, ich will das gar nicht vertiefen, also irgendwie so ein Piratenpartei-internes Problem eigentlich, und hatte dann mit das gemacht, was irgendwie bei Twitter selten ja gemacht wird, nämlich einfach mal einen Hörer in die Hand genommen. Und die Person, die irgendwie alle da beschimpften, angerufen und mir von dem erklären lassen, warum er das macht. Und der hat, wie sich das gehört, wenn man von Presse angerufen wird, die Presse ist nicht doof zu einem und man antwortet auch nicht doof zur Presse, und man hat so mit ihm gesprochen und brauchte dann für einen sauberen Artikel natürlich eine Gegenstimme. So, wenn du jemanden zu Wort kommen lässt, der sagt, ich bin dafür, brauchst du jemanden, der sagt, ich bin dagegen. Und hab dann mich gefragt, wen fragst du? Hab das einfach über Twitter gejagt, schreib hier gerade an einem Artikel, wer möchte mit mir über das Gegending sprechen? Und dann schrieb mich der Schmidtlab an und sagte, ja, lesen Sie meine Tweets. Woraufhin ich dann schrieb, danke, ich spreche lieber mit einem echten Menschen, als Tweets zu lesen. Und in dem Moment hatte ich auch schon jemanden aus dem nordrhein-westfälischen Landtag dran, nämlich den, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Stefan Schwert, Sebastian Schwert, irgendwas mit Schwert auf jeden Fall, und hatte parallel eine Anfrage bei der Bundespressestelle der Piraten gestellt, und da war die Antwort, der Bundesvorstand wird eine Pressemitteilung rausgeben. Später habe ich dann mit dem Stefan Körner, also mit dem Vorsitzenden, gesprochen, so, und auf jeden Fall schrieb mir das der tilte ab dem Moment der Christopher Lauert aus, so in bester Crouchern-Manier. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, dann ging es um Journal, also ne, jeder kann sich Journalist nennen, parallel, wobei der muss irgendwie, weiß nicht, was er an dem Tag hatte, hat er dann auch noch auf die Kollegen von der Taz drauf gekloppt, sodass ich bin ja einiges, aber ich bin
kein
garantiert
Freund,
kein Linker.
Ja.
So, und ich bin garantiert kein Taz-Leser, aber so, dass ich dann den Kollegen von der Taz beisprang, weil er die nämlich beschimpft hat dafür, dass die ihn nicht zitiert haben, ne, so. Und dann habe ich auch nochmal geschrieben, ich suche mir schon als Journalist selber aus, mit wem ich spreche, aber wenn sie mit mir sprechen wollen, geben sie mir ihre Nummer, dann rufe ich eben an, so, ne. Und ab da, ich weiß nicht, was da mit ihm... Da ging dann, haben irgendwie, keine Ahnung.
Also meine Wahrnehmung war tatsächlich, dass da sein Ego gekränkt war. Also dass du nicht, also ne, dass du einfach vorausgesetzt hast, dass er dir jetzt einfach mal seine Nummer gibt, und dass du nichts sagst, bitte, bitte, Herr Lauer, Sie sind ganz doll wichtig und ich würde jetzt auch ganz doll gerne mit Ihnen darüber reden, sondern dass du einfach
er betonte dann ja auch und sagt, ja, der Landesvorsitzende von Berlin hat ja sicherlich nichts zu sagen zu der Sache die in seinem Landesverband passiert, wo ich ihm dann zurückgeschrieben habe, naja, wenn ich den Bundesvorstand kriegen kann, dann geht der Bundesvorstand, und das ist bei jeder Partei so, dann geht der Bundesvorstand einem Landesverband mal immer vor als Interviewpartner.
Und dann,
ist doch klar.
Ja, und was mich dann genervt hat, war, dass er einfach gesagt hat, naja, Sie und, ich weiß gar nicht, wie der Tweet war, aber irgendwie, Sie sind ja ein toller Journalist, so nach dem
Vollprofi.
Motto. Vollprofi. Und das ist so, weil du bist, also von all den Menschen, mit denen ich so zu tun habe, bist du eigentlich derjenige, wo ich sage, der Herr Bartschek, der ist halt Journalist. Aus ganz verschiedenen Gründen. Und ab da war ich halt auch genervt. Und dann hat es ja irgendwann auch dazu geführt, dass ich mich nochmal eingeschaltet habe. Was ich aber, jetzt haben wir das auch mal durch, aber was ich ganz spannend finde, und wir nennen den noch, auch ruhig gerne nochmal beim Namen, du hast ja mit Simon Lange gesprochen. Das ist ja derjenige, der
das war der, den Crawler gemacht hat.
Programmiert hat, genau.
Pirat Simon, ne, ja. Bei Twitter.
Hm? Genau, und was ja total lustig ist, dass ich mit dem Pirat Simon und Alexa am 11. März 2011 zusammen in einem ICE von Münster nach Berlin gesessen habe.
Du, 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 du.
Weil, jetzt sagt jeder, warum weiß er das so genau? Weil Alex und ich da was in Berlin zu tun hatten. Wir haben ein Wochenende in Berlin verbracht. Und das ist insofern als Termin relativ einfach zu rekonstruieren, weil als wir in Berlin ankamen und in das Hotelzimmer kamen, haben wir da irgendwann mal den Fernseher angeschmissen und alle Fernsehkanäle waren voll mit dem Erdbeben in oder vor Japan, das zur Nuklearkatastrophe in Fukushima geführt hat.
Ah, okay.
Und genau an diesem Wochenende waren wir nämlich in Berlin und haben mit Simon Lange zusammen in einem Zugabteil gesessen. Und da fand ich erstmal im Gespräch das ziemlich interessant, weil da saß noch so eine Versicherungsvertreterin aus Bayern mit im Abteil und noch so ein anderer Fuzzi, so ein Krawattenträger-Fuzzi. Und das war relativ spannend, weil Simon Lange relativ eloquent nochmal sehr intensiv 2011, das ist 3 Jahre her, die Dinge geschildert hat, für die Piratenpartei für ihn damals stand. Da war zu diesem Zeitpunkt auch, glaube ich, ich meine sogar Pressesprecher und nicht nur vom, oder gerade zurückgetreten als Bundespressesprecher der Piratenpartei.
Okay.
Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, die Piratenpartei ist relativ interessant. Und auch insofern fand ich deinen Artikel bei den Robaronen sehr interessant. Und zu sehen, dass auch jemand wie Simon Lange, den ich so als Person erstmal als sehr interessant, als sehr kompetent empfunden habe, weil der gesagt hat, Mensch, und wir haben mit Frau von der Leyen gesprochen damals, als es um diese Zensierung von Kinderpornografie-Seiten ging, dass das so nicht funktioniert, dass das Problem ein anderes ist. Die Polizei muss andere Möglichkeiten haben, solche Seiten zu sperren. Die dürfen gar nicht selber eine Anzeige schreiben und solche Geschichten. Da habe ich gedacht, boah, die Piratenpartei, die kann was bewegen. Und dann 3 Jahre später bei dir in den Robaronen zu lesen, dass der dann irgendwie so eine Art, und das sage ich jetzt mal wieder überspitzt, so wie ich es am Anfang der Sendung auch gesagt habe, Stasi-Programm programmiert hat, um irgendwie Leute zu brandmarken. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und das sagt mir dann auch wieder, dass die Piratenpartei für mich irgendwie so ein grundlegendes Problem in den Leuten hat, die da aktiv sind. Und das ist sehr bedauerlich, weil ich die Themen für die Piratenpartei als solche steht, letztendlich nach wie vor sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend finde.
Wobei man sagen muss, der Lange, der hat ja danach auch über meinen Artikel bei den Ruhrbaronen geätzt. Nicht, dass Leute da was falsch verstehen. Das fand ich zum Beispiel völlig okay.
Ja, klar.
Ne? Dass er mich danach beschimpft und tituliert hat und so weiter. Das ist völlig legitim.
So ist
das.
Gehört
zum Spiel, zum Geschäft dazu. Und trotzdem führt man miteinander ein ganz normales Gespräch, wenn es um die Sache geht. Das ist, glaube ich, das. Es ärgert mich. Das hab ich öfter auch mit der Julia von der Piratenpartei, ne, mit der Mund auf diskutiert. Mich ärgert nichts so sehr wie unprofessionelles Verhalten.
Also das
selbst dann, wenn es zu meinen Gunsten ist. Auch die Situation hatte ich ja beispielsweise beim Deutschen Zentralverband der homöopathischen Ärzte,
ja.
Dass die unprofessionell gehandelt haben, was mir in die Karten spielte. Die Julia hat zum Beispiel ganz lange nicht verstanden, weil ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Und sie sagte, worüber regst du dich denn auf? Das ist doch gut für dich. Ich habe gesagt, darum geht's doch gar nicht. Ich will gar nicht, dass es gut für mich ist. Ich will, dass alle sich an die beschissenen Regeln halten und einfach professionell das beschissene Spiel spielen. So.
Und das ist ja auch genau der Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Es gibt, glaube ich, Sebastian, wenn wir anfangen würden zu zählen, 30 Punkte, wo wir in unseren persönlichen, privaten Einstellungen diametral unterschiedlicher Meinung sind. Das wissen wir, das haben wir auch schon mehrfach ausdiskutiert. Aber trotz allem heißt das ja nicht, dass wir emotional nicht beieinander sind. Und das ist eben die Frage, ob wir diese Punkte, wo wir unterschiedlicher Ansicht sind, jetzt immer wieder in die Öffentlichkeit tragen müssen. Kann man machen.
Zumal, ich glaube auch, dass gerade bei uns beiden sind es vor allem Detailfragen der Ausprägung. Ne? Ich glaube, in einer Grundhaltung sind wir ganz nah, aber ich sehe das jetzt zum Beispiel bei der Katrin, hier Tinkerbell's Way, mit der ich demnächst was machen werde. Wir sind nur wirklich politisch so weit auseinander, glaube ich, wie es nur gehen kann. Und trotzdem kann ich mit der arbeiten. Also wisst ihr, was ich meine? Um den Christian nochmal zurückzuholen.
Ich bin da, ja.
Du als Verlagsmensch wirst das doch auch kennen.
Du als Verlag.
So, es geht doch einfach darum, das Ganze sauber zu machen.
Ich bin doch nur Techniker.
So, und nicht irgendwie so ein Kindergarten der Eitelkeiten zu machen. Wir müssen uns jetzt alle in einer Meinung treffen. Wir müssen uns alle einfach nur an dasselbe Set an scheiß Regeln. Ah, ich will mich da jetzt gar nicht. Ich trinke hier einen Schluck Talamor, du. Prost, Jungs.
Gleich. Ja, aber das ist, aber Sebastian, das ist ein wichtiger Punkt. Also es geht ja ganz oft, auch gerade in den sozialen Medien darum, wir müssen uns irgendwie einigen, damit wir koexistieren können. Und das ist für mich ein Verständnis, was einfach völlig falsch ist. Man muss doch gar nicht einer Meinung sein. Und man muss auch irgendwann sagen können, okay, mit diesen Menschen werde ich nie einer Meinung sein, in diesem Punkt, um den es gerade geht. Aber trotz allem kann ich doch mit diesen Menschen friedlich und vielleicht sogar konstruktiv koexistieren. Und das ist so ein...
Es ist im Kern völlig undemokratisch, und ja, klassischerweise sozialistisch, davon auszugehen, dass wenn alle nur gut genug nachdenken, dann kommen die schon zur selben Erkenntnis. Und wenn nicht, dann müssen die einfach nur noch mehr von uns belabert werden. Dann stimmen die uns zu. Es ist aus meiner Sicht, was ein spannender philosophischer Zirkelschluss übrigens ist, völliger Bullshit, das zu behaupten.
Das hat was Ideologisches.
Das ist ideologisch. Ja. Das ist so ideologisch wie das Wort Ideologie, weil ich genau glaube, dass wenn jeder vernünftig nachdenkt, kommt er zu meinem zu meiner Erkenntnis.
Christian, sag mal was.
Ja, ich habe ja nur so ein Drittel davon bekommen. Ich war ja Bier holen. Ich tu mich mit dem Beurteilen, also mit dem Finger drauf zeigen, was denn jetzt schief gelaufen ist, gerade bei der Piratenpartei, tue ich mich wirklich schwer, beziehungsweise ich tue mich.
Da sind wir ja schon
lange weg. Ihr wart ja eben schon noch. Du hast ja gerade, als ich dazu kam, hast ja schon noch davon erzählt, dass du.
Ich muss mir mal gerade einen Bieröffner holen, aber ihr beide macht mal weiter und dann gehe ich mal kurz weg für ein paar Sekunden.
Wir machen weiter, ja.
Ja, mach du mal mit dem Sebastian weiter.
Ich kann jetzt mal so, ich will jetzt nicht zu konkret werden, aber mal so grob erzählen, was wirklich mich aus den Piraten rausgetrieben hat, schon ganz am Anfang eigentlich, 2010. Ich bin 2009 im Februar oder so eingetreten, also schon vor, ja, über fünf Jahren. Ach du Scheiße.
Krasser Scheiß.
Krasse Scheiße.
Ein halbes Jahrzehnt. Mhm.
Und ich war voller...
Eine Sechstelgeneration.
Ja, ich war voller Tatendrang und dachte mir, ey, geil, es waren auch ein paar wirklich schlaue junge und auch nicht ganz so junge Menschen in Koblenz dabei, die dran waren, ein echt guter Landesvorsitzender, ein paar Leute in den Positionen drunter, Anführungsstriche, Generalsekretär, wie sie alle heißen, die auch echt was drauf hatten. Und in Koblenz tat sich auch was, also es gab wirklich alle zwei Wochen ein Treffen, ein größeres an unterschiedlichen Orten, also einmal ein Arbeitstreffen alle zwei Wochen oder alle vier Wochen ein Arbeitstreffen und alle vier Wochen ein Treffen einfach nur so zum Labern, immer so mit zwei Wochen versetzt, ne? Also dass man sich alle zwei Wochen gesehen hat. Mhm. Und es gab im Wesentlichen einen einzigen Menschen, der mir dabei immer wieder massiv auf den Sack gegangen ist. Und zwar so auf den Sack gegangen ist, dass er bei allem, was wir getan haben, alles, was wir dachten, könnten wir jetzt mal was reinbringen. Zum Beispiel, wenn es nicht genug Menschen schaffen, zum Schwätztreffen oder im Arbeitstreffen zu kommen, dann lass es uns halt per Netz machen. Hier, per Skype, also Mumble, wie auch immer. Nee, es ging ja nicht. Dann könnten ja Menschen nicht teilnehmen. Menschen, die nicht mit der Technik umgehen können. Dann werden diejenigen mit der besseren Leitung bevorzugt. Und also Geschichten. Und wirklich in jedem, alles, was wir brachten, alles, was wir sagten, ja, könnten wir ja machen, kam immer direkt. Das war eigentlich nur ein einziger, aber der konnte das in Perfektion, einem die Laune zu verderben. Und ich habe mir tatsächlich von diesem Typen die Laune verderben lassen.
Und wieso habt ihr den nicht isoliert und rausgedrängt?
Weil ich dafür entweder nicht ausreichend Macht hatte, der steckte halt auch durchaus in Bundesgremien drin, hat sich damit aufgeblasen, oder aber weil ich eigentlich zu alt für so einen Scheiß bin. Ich habe, und das trifft sich jetzt dann wieder auf dieses Unprofessionelle, ich habe gar keine Lust auf den Scheiß. Wenn ich, um Arbeit zu machen, erstmal Menschen rauskanten muss, dann ist mir das eigentlich schon zu viel, weil das klingt nach Job. Und das war es ja nicht. Ich wollte.
Weißt du, was das Bittere ist, Christian? Ich habe diese Aussage jetzt, die du gerade triffst, die ist nämlich im Kern: Wir mussten uns von Leuten Sachen sagen lassen, die keine Ahnung hatten, aber keiner hatte Bock,
ja,
diese Leute, schlimm, ne? Das habe ich von ganz vielen Leuten gehört, die in den letzten, sagen wir, letzten 18 Monaten aus der Piratenpartei ausgetreten sind. Mhm. Ich habe ja bei vielen dann nachgefasst, sowas mache ich dann natürlich auch nicht öffentlich, aber ich habe dann nachgefasst, so wie man so schön journalistisch sagt, unter drei, ne? Also ohne Zitierbarkeit, warum? Und es ist immer, 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 das, was du da gerade beschreibst, ist immer dabei.
Das war in dem Fall halt auch noch, und jetzt bemühe ich mal ganz schlimme Klischees und ganz, ganz schlimme Dinge, die ich eigentlich so, aber Fakt, Tatsache war schlicht und ergreifend, es war ein Mensch, der von sich behauptet, also der ist etwas älteren Datums, ich sag jetzt einfach mal, so geht so gegen die 60, vielleicht auch schon drüber, der wenig mit seinem Leben anfangen konnte. Der hat irgendwann mit 50 oder so auf einen Beruf umgeschult, wo man Menschen, wo man die Straßen mit pflastern kann. Ich nenne den Beruf jetzt mal Mediengestalter. Behauptete, er könne das unglaublich gut und er wäre toll drin. Das muss ich dazu sagen, ich leite eine Abteilung, da arbeiten Mediengestalter drin. Ich bin seit 20 Jahren im grafischen Beruf und der kannte das nicht. Aber hat halt immer die Klappe aufgerissen, er könnte das so toll gestalten, pipapo. Er kannte sich aber auch sehr gut in der Juristerei aus, war ja dann auch da und dieses und jenes. Und irgendwann wird man es einfach leid, Leute korrigieren zu müssen oder Leute auf ihre geistige Dissonanz hinweisen zu müssen. Und in dem Fall.
Viele von euch Piraten haben sich dann in Arbeitskreise geflüchtet, ne? Dann konnten sich die Leute aussuchen, mit denen sie
arbeiten.
Das meine ich ganz ernst jetzt, ohne
ja, jede Häme. Jetzt kommt bei mir halt noch ein Punkt dazu, zu dem Zeitpunkt, nicht zu dem Zeitpunkt, aber in der Kante war es dann auch, wo die Beziehung zu meiner jetzigen und für den Rest meines Lebens einzigen Frau ernst wurde, sage ich jetzt einfach mal so. Also ernst im Sinne von, so, wir ziehen jetzt zusammen und wir verbringen vermutlich wohl den Rest des Lebens miteinander. Und da war mir es dann tatsächlich wichtiger, in meinem persönlichen Umfeld für gute Laune zu sorgen, als im Umfeld der Piratenpartei dreckige Arbeit machen zu müssen, um da irgendwie was auf die Beine gestellt zu bekommen. Also man nimmt sich dann die low-hanging fruits, um das mal bösartig auszudrücken, und die einem sowieso näher liegen und wichtiger sind, und sagt so, jetzt kümmere ich mich mal um meine Familie und ihr könnt mich mal am Arsch lecken, hier ist es mir jetzt wichtiger und kuscheliger. Das kam jetzt in dem Fall noch dazu, da kann jetzt die Piratenpartei nichts für.
Ich merke übrigens, dass für mich, das würde mich mal interessieren, weil du ja auch Vater bist,
ja.
Ich merke, dass für mich die Wichtigkeit von Politik wieder rapide zugenommen hat, seit unser Sohn da ist.
Ja, glaube ich dir aufs Wort. Weil man hat ja.
Und ich lege mich auch mit Leuten an, wo man Frau ab und an dann sagt, boah, und irgendwann stehen sie bei uns vor der Haustür. Und ich sag dann, aber weißt du, besser bei uns vor der Haustür und das ist dann geklärt, und bei dem Lütten, wenn der in unserem Alter ist, gibt sie dann vielleicht nicht
mehr. Ja, das ist die Sorge um die Zukunft, ne? Des Kindes.
Total.
Des Kindes. Ja, natürlich.
Aber das ist etwas, was mich ja.
Der normale Vater geht dann in Schulelternbeiräte.
Ja, aber weißt du, das treibt mich ja, ich bin ja selber auch so ein Weltverbesserer. Also das ist ja all das, was ich in den letzten 4 Jahren getan habe, kein Kind hin oder her. Sebastian, wir haben da auch schon intensiv drüber geredet. Also auch wenn ich kein Kind habe, es gibt ja eine Generation von Menschen, die nach mir kommt. Und ich bin so sehr Humanist und ich kann das immer wieder nicht in Worte fassen. Also ich will auch für eure beiden Söhne, dass die Welt besser ist und trete für ganz viele Dinge ein und mach das, was ich tue und all diese vielen, vielen Dinge, die ich tue und auch das muss man wissen Buch und das neue Schwabenland Buch, was erscheinen wird. Und ich hab mich mit so vielen Menschen, auch mir nahestehenden Menschen über das muss man wissen Buch gestritten, weil die mir gesagt haben, so ein Buch braucht niemand. Warum machst du das? Das schadet dir. Mit Nazis redet man nicht. Und ich habe immer gesagt, nein, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das tun. Und die Menschen, die mich da kritisiert haben, sagen heute, nein, ich habe jetzt verstanden. Ich habe das Buch gelesen, ich habe verstanden, warum ihr das gemacht habt. Ich kann nachvollziehen, warum du, Sebastian, sagst, jetzt wo ich einen Sohn habe, ist mir das nochmal wichtiger. Aber das ist genau meine Antriebsfeder, zu sagen, ich will, dass die Welt besser ist. Und ich will, wenn ich mal irgendwann in meiner Holzkiste liege und verrotte, dass das, was ich in meinem Leben getan hat, einen minimalen Nanomillimeter dafür gesorgt hat, dass die Welt ein bisschen besser ist. Dass ich drei Leute erreicht habe, die gesagt haben, ich verstehe, was der meint und ich, ja, das müssen wir tun. Also unabhängig von Kindern. Ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, würde das nochmal potenzieren. Aber das ist meine Triebfeder.
Es potenziert es nicht. Ich weiß nicht, ob Christian das ähnlich sieht, aber bei mir hat es das nicht potenziert, sondern aus dem Altruismus weg in den Egoismus verschoben. Also, warum ja,
okay,
ich...
Okay.
Also, das ist... Da können wir uns jetzt, kann ich mir gerne was vormachen und so weiter und so fort. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, dann ist das ein hoch egoistisches, das ist mein Sohn und den liebe ich und dem hat keiner, auch nur irgendetwas irgendwann irgendwie zu tun.
Das heißt, dass ich, ja, ja. Also wenn ich dabei bleibe, dass ich ein größerer Altruist bin als du, Sebastian, oder?
Ja, das bist du wirklich, so, und
jetzt,
aber das bist du.
Jetzt machen wir die Schere noch weiter, machen wir den Bogen noch weiter. Menschen ohne Kinder sind bessere Altruisten.
Menschen ohne Kinder?
Wenn sie sich denn altruistisch einsetzen.
Ah, ja, gut.
Du hast ja auch Egoisten als Menschen, die keine Kinder haben.
Ja, ihr Dinkies.
Ja.
Hedonismus ist, glaube ich, unter Kinderlosen verbreiteter als unter Kinderhabenden.
Also, Das mit dem Egoismus, ja. Also Kindschützen, das fing jetzt gar nicht erst mit dem Kleinen an, sondern auch schon mit der Großen, wo Klar. die dann auf diese bösartige Schulwelt losgelassen wird und auf unsere unfähigen Lehrer. Haha. Ja. Entschuldigung, das musste jetzt mal gesagt sein. Um Himmels Willen, nein. Aber natürlich ist das dann so, ne? Dann kriegt die Kleine in der Schule einen eingeschenkt, dann ist die erste Reaktion ist, ich gehe jetzt ans Telefon, ruf die Direktorin an. Gar nicht erst zum Lehrer gehen, sondern direkt zum Direktorium und draufhauen. was ich dann natürlich niemals tue, zumindest nicht vorne rum. ja, komm, ich mach mich ja nicht angreifbar. Nein, um Himmels Willen, aber ja, das ist natürlich kompletter Egoismus und es ist kein Altruismus, dass ich im Schulelternbeirat, oh Gott, das sollte ich jetzt hier nicht sagen, wenn Leute das aus dem Schulelternbeirat hören, das ist bei keinem, der im Schulelternbeirat ist das Altruismus.
Außer all deinen Kollegen, die jetzt gerade zuhören.
Ja, selbstverständlich. Nein, bei keinem einen. Ich habe noch mit vielen Leuten darüber geredet. In meinem Alter, beziehungsweise in meinem Freundeskreis sogar, sind sehr, sehr, fast alle in irgendwelchen Schulelternbeiräten. Mir fällt gerade keiner ein, der nicht Schulelternbeirat ist, bis auf einen, der ist nämlich Lehrer an der Schule, wo seine Kinder sind. Die sagen alle, ja, das mache ich jetzt nicht, weil mir die Schule so schwer am Herzen liegt, sondern das mache ich, weil mein Kind auf diese Schule geht. Und natürlich liegt einem dann die Schule am Herzen, man will dann anständige Bildungsmittel haben, man will anständige Informatikräume haben zum Beispiel, man will zusehen, dass die Verkehrsregelung um die Schule vernünftig ist, weil das ist mitten in einem irgendwie in einem Raserwohngebiet, die Grundschule liegt. Aber das sind ja natürlich alles hochgradig egoistische Themen, natürlich. Ist ja auch in Ordnung. Also das ist ja kein bösartiger Egoismus in dem Sinne, dass ich jetzt versuche, mein Kind in irgendeine Position zu pushen, wo andere nicht hinkommen. Tatsächlich, denke ich, ist das so ein Egoismus, da fällt für jeden was ab.
Aber das ist spannend. Also das ändert sich ja offensichtlich dann doch deutlich, wenn du ein Kind hast. Also
ja. Vorher hätte ich keinen Schulelternbeirat benutzen müssen.
Ich habe gestern Abend eine Doku gesehen auf ZDF Info über Nazis.
Jetzt bin ich immer auf den Bogen gespannt.
Ja, pass auf. Da ging es um die Anschläge hier in Mölln und so weiter und so fort, ne? Hier, also frühe 90er Jahre. Und da hatten sie dann ein Bild, also ein Bewegtbild von einem der türkischen Mädchen bei einem dieser beschissenen Brandanschläge, und die hatte die gesamte Schnute verbrannt, ne? So. Ich hatte die Pipi in den Augen, ne? Weil ich automatisch mein Kind hab schreien hören.
Bist du jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt zu persönlich werde, werde ich...
Du kannst nicht zu persönlich
haust du mir werden. Haust du auf die Nase. Bist du als... Nee, wir fangen vorne an.
Gerne.
Ja, also, nee, ich fange bei mir vorne an. Ich bin als Schüler, spätestens auf dem Gymnasium, war ich der Polacke. Da war ich der Pole im besten Fall, im schlimmsten Fall der Polacke. Bist du auch dafür... Du hast auch einen polnischen Migrationshintergrund, ne? Richtig?
Hey, pass auf, tu mir einen Gefallen, pimmel bei all den Begriffen jetzt nicht rum. Meine Mutter, nee, das kann
ich
nicht.
Den polnischen Migrationshintergrund sage ich gleich bewusst. Ich komme auch noch dazu.
Meine Mutter ist Polin, mein Vater ist Schlesier.
Okay, bei mir ist umgekehrt.
Ich habe die Hälfte meiner Familie wohnt in Oberschlesien, geil, war immer polnisch.
Ja.
Die andere Hälfte war immer deutsch und ist dann auch hier rübergekommen. Ja. So, natürlich, ich wurde im Kindergarten dafür gehänselt, dass ich polnisch spreche. Ich weiß, wie ich meiner Mutter mal im Kindergarten verbieten wollte, mit mir polnisch zu sprechen, okay, weil es dann halt eben auf Fresse gab.
Du bist in Polen geboren?
Nein, ich bin in Recklinghausen, okay, im Krankenhaus in Herten, glaube ich, geboren. Ist aber scheißegal.
Okay.
Nee, Quatsch, ich bin erst in Recklinghausen geboren, so, ja.
Aber
so, und habe polnisch gelernt, als Kriegszustand war. Da war meine Oma nämlich hier.
Okay.
Und kam halt, weil Kriegszustand war, nicht mehr zurück.
Kriegsrecht.
Und
1981 oder sowas, ne?
81, 82 müsste das gewesen sein.
Der ist im letzten gestorben, der Jaruzelski, ne? Fällt mir gerade ein. Oh, Entschuldigung, mein Gehirn.
Ja.
Fängt an. Ja.
Da lernte ich dann polnisch sprechen. Okay. Ne? Polnisch verstehen konnte ich davor. Und diese ganze Polensache hat sich aber bei mir eigentlich, also klar, ich habe mein ganzes Schulleben über, gab es immer Leute, die irgendwie Sprüche geschickt haben, aber eigentlich war das seit der Grundschule kein großes Ding, weil ganz viele bei uns halt irgendwie Polen als Eltern hatten oder irgendwie Türken, ein paar Libanesen Leute und so, wobei das auch spannend war, dass die ganzen, sag ich jetzt mal, Araber und Türken, die sind alle nicht aufs Gymnasium gegangen, das war ganz spannend. Die waren ab da alle weg, Übergang von Grundschule auf Gymnasium. Und ab da war dieses Polending ganz, ganz selten mal Thema, das, also im Negativen, ne? So.
Ich möchte fast sagen, Glückwunsch. Also bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Grundschule war es kein Problem, Kindergarten war es kein Problem, weil ich bin halt auch in Deutschland geboren, aber mein Vater ist in meiner Familie der Pole gewesen und hat, der war 37, als er hier rüberkam, 1971, der hat darauf bestanden, dass auf gar keinen Fall Deutsch, polnisch geredet wird in der Familie, damit er Deutsch lernt. Der hat es tatsächlich verboten, der hat gesagt, hier gibt es kein Polnisch. Wir werden ab sofort ausschließlich Deutsch reden, weil sonst lerne ich das nicht, sonst kriege ich hier keinen Job und sonst habe ich ein Problem im Job und, und. Was dann dazu geführt hat.
Meine Eltern sind Dolmetscher-Übersetzer.
Was dazu führt, dass ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Ich verstehe tatsächlich ausschließlich nur polnische Flüche. Und kann,
aber derer gibt's ja viele.
Ja, und sie sind wunderschön. Und es ist wunderbar in der Arbeit, im Verlag, polnisch fluchen zu können, ohne dass die Leute merken, dass es polnisch oder ein Fluch ist, bis auf eine Mitarbeiterin, die ebenfalls Polin ist, die dann immer Christian ruft. Kannst du nicht, also. Und der Rest versteht das nicht, also außer dass sie natürlich empathisch mitbekommt, dass also, ich gerade ein bisschen schlecht
gelaunt bin. Meine Mutter hat Anfeindungen von anderen Eltern erlebt, das weiß ich. Und wo ich sowas öfter erlebt habe, ist halt in der in der Zivilgesellschaft. Das heißt, dass irgendwie wir auf dem Markt waren oder so und polnisch geredet haben, dann irgendwer ankam, sprechen Sie Deutsch! So, ne? Oder warum, ne? Oder Polacke oder so, all diese Schiene. Ich sag dir mal ganz offen, ich hab das immer als normal empfunden.
Ja, für mich war das tatsächlich neu. Ich war 10 oder 11, vielleicht auch 12. Als das losging.
Vielleicht,
und,
okay, vielleicht war es.
Ja, okay. Und hab halt auch auf die Fresse bekommen. plump gesagt. Ich habe wirklich auf die Fresse bekommen von den Nazis, die bei mir in der Stufe waren. Es gab und gibt, da also sind immer noch welche Nazis, die dann da so mit ihren 13, 14, auch 15, 16 nicht nur bei Fußballspielen im Ultra, was weiß ich was, sonst was Block standen und ihre Nazi-Scheiße transportiert haben, sondern tatsächlich auch dann, ich will jetzt nicht direkt sagen politisch aktiv im Sinne von Mitglieder in der NPD, aber die sind halt auch mit Glatze rumgelaufen, das waren dann halt einerseits rechte Skins auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren es dann halt auch so zwei, drei von dieser perfiden, tatsächlich hochbegabten, intelligenten Sorte, die dann in diese rechte Schiene reingeraten sind, und von denen habe ich regelmäßig auf die Fresse bekommen.
Ja, Fresse habe ich regelmäßig bekommen von Libanesen und Türken.
Okay. Ja,
ich bin in einem Stadtteil aufgewachsen, der als sozialer Brennpunkt galt, und sind dann vom einen sozialen Brennpunkt in den eigentlich übleren gezogen, formal gesehen. Okay. Und da, ich weiß gar nicht, wie oft ich von irgendwelchen Türken vermöbelt wurde, einfach weil ich kein Türke war. Also,
auf der Schule, auf der ich war, gab es weder Libanesen noch Türken, weil ich war auf einem katholischen Jugendgymnasium.
Ich war einfach in einem evangelischen Kindergarten übrigens als Katholik.
Die Evangelen sind dann lockerer mit. Umgekehrt
wäre es. Ja, meine Mutter wusste das nicht, weil die ging davon aus Polen kommen, dass natürlich alle Kindergärten staatlich sind.
Ja, selbstverständlich. Und vor allem katholisch.
Nee, staatlich. Also, so. Es gab in Polen keine katholischen Einrichtungen.
Echt nicht?
Zu kommunistischen Zeiten.
Achso, ja.
Zu kommunistischen Zeiten war alles staatlich.
Ja, natürlich. Alala. Klar. Selbstverständlich. Ja,
so klar, die katholische Kirche war immer stark, war
das ist ein
Kern der Friedens- und Widerstandsbewegung gegen die Kommunisten. Aber alle offiziellen Einrichtungen sind ähnlich wie in Frankreich, was ja immer die Leitnation auch für Polen war, insofern war es kein großer Bruch, waren staatlich.
Ja, und hier in Koblenz, eine Gemeinde mit 110.000 Einwohnern, also durchaus stattlich, gibt es, glaube ich, genau ein oder zwei kommunale Kindergärten, die nicht konfessionell sind. Hm. Also wirklich gar nichts.
Alexander, bist du eigentlich wieder da?
Ich lausche völlig fasziniert euren
Aus. Aber du wolltest irgendwas Intimes mich fragen, Christian.
Ja, da geht's, also ich will, wo ich hin wollte, ist, ich habe so ein bisschen Sorge, dass mein Sohnemann Ähnliches irgendwie im Zweifelsfall wegen seines Nachnamens durchmachen muss. Da habe ich echt ein bisschen Schiss. Da habe ich, hier der Polacke, der Pole, ich meine, vollkommener Quatsch, ja. Also, auch bei mir schon. Ich bin hier in Good Old Germany als Geschenk meiner Eltern, ne, kurz nachdem meine Eltern hier übergesiedelt, ich habe das mal zurückgerechnet. Die müssen mich ganz offensichtlich im Übergangslager gezeugt haben. In Friedland.
Da war ja sonst nichts los. Ja,
in Fried? Hallo? Also ich glaube, mein Bruder hat...
Dann könnte deine Familie... Wann sind deine Eltern rübergekommen?
Ja, 1971. Und zwar im Herbst irgendwann.
71, schade, weil meine Familie ist 72, als Schalke Pokalsieger wurde. Da sind die rübergekommen und waren auch erst in Friedland. Also mein Vater und mein Opa, denn meine Mutter als polnische Staatsbürgerin durfte nicht mit.
Scheiße.
Und dann hat er sie per Federhandschuh geheiratet. Das heißt, mein Vater hat einen Stellvertreter in Polen benannt, der meine Mutter dann geheiratet hat.
Was?
Und kennst du es
nicht? Nee.
Also die Federhandschuh-Hochzeit, das heißt, das ist eine ganz alte Sache, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, irgendwie wirklich aus 18. bis 19. Jahrhundert, wenn der Bräutigam eben die Braut nicht ehelichen kann aus Gründen, dann kann er einen Vertrauten bestimmen und sagen, du heiratest jetzt in meinem Namen diese Frau. Und da tut er gut daran, sich den gut auszuwählen, denjenigen, der dann die Frau ehelicht, und das ging da auch.
Also es gibt
nicht so. Das kann formal gesehen könnte das tatsächlich passieren, ne? Oder konnte das passieren? So, und auf jeden Fall daraufhin erlangte meine Mutter dann das Recht, später nachzukommen und ist dann. Ich glaube, meine Mutter ist 74 rübergekommen. Aber Friedland, da war meine Familie dann Anfang 72 muss das gewesen sein. weil Fußballsaison endet ja traditionell im Sommer. Und Opa erzählte immer, dass das Erste, was er dann gesehen hat in Gelsenkirchen, war dann die Ankunft der Schalker Mannschaft aus Berlin.
Okay. Also das mit der Hochzeit, das musst du mir nochmal erzählen. Also das finde ich ja total faszinierend. Das ist das.
Also ich habe mir das rechtlich, wenn der Ralf Neugebauer
hast das gefördert wird, der wird ein Handschuh oder Fede-Handschuh?
Nee, Feder. Also der wurde, ich vermute, dass die Begrifflichkeit daher kommt, dass man quasi ein etwas weitergegeben hat, mit dem man dann autorisiert war, die Braut zu ehren.
Das ist aber kein rechtliches Konstrukt.
Darf man während eures Podcasts googeln? Dann haben wir das ja verboten.
Na selbst, Quatsch, hier ist nichts verboten. Also, ich finde das faszinierend. Oder ist das am Ende nur eine Absprache? Hier, pass mal auf, du heiratest die und dann kommst du rüber, dann lässt sie scheiden und dann.
Was ich übrigens in der
Tat, also Scheinhochzeit
letztendlich googelt, was mich gerade massiv beschäftigt, ist, dass ihr offensichtlich beide als völlig selbstverständlich darstellt, dass ihr auf die Fresse gekriegt habt als Schüler. Also ich habe in meinem gesamten Leben, was jetzt aktuell 37 und ein Stück Lebensjahre umfasst, noch nie auf die Fresse gekriegt.
Ich habe in der Grundschule auf die Fresse bekommen, weil es gab dann Idioten, zwei, die das gerne gemacht haben, einfach so.
Ja, aber das
und die haben sich halt immer die ausgesucht, die schwächsten.
Ich habe den falschen Begriff.
Schwächsten waren. Oh, ja.
Also bei uns war das einfach, du warst Deutscher und du bist durch die Türkenstraße gegangen und hast deswegen einen auf Fresse gekriegt. Fertig.
In der Grundschule bin ich einfach nur ich war halt relativ klein und hab
da. Ja, aber ich war in der Schule, war ich.
Ja gut, du warst ja.
Ja, sag mal.
Du warst bestimmt hier in so einer Waldorf-Grundschule.
Alexander, ich habe gesehen, was du da getanzt hast.
Dafür hau ich dir jetzt auf die Fresse.
Und dann tanzt sie, weißt du?
Nicht?
Um das ganz kurz darzustellen, im Gegensatz zu Herrn Pritlove war ich auf keiner Waldorfschule.
Oh Gott, es geht das Getrolle wieder.
Na, was heißt ein Getrolle? Das ist ein Fakt.
Ich weiß.
Aber also ich habe solange ich zur Schule gegangen bin, habe ich zu der Kategorie der Super-Nerds gehört. Also ich sah immer richtig scheiße aus, sowohl was das Aussehen als auch den Kleidungsstil aussah.
Ja.
Ich hatte immer Interessen, die keiner hatte, aber ich habe nie auf die Fresse gekriegt.
Erstaunlich.
Irgendwie, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich irgendwie immer harmlos war und Sebastian würde jetzt wieder sagen, weil ich nett war oder so, keine Ahnung.
Harmlos reicht nicht und nett auch nicht. Ich war auch harmlos und nett. Nee.
Ja, also bei uns reichte einfach schlicht und ergreifend der Wohnort.
Ja.
Du konntest nicht in dem Stadtteil wohnen. Und das ist jetzt kein Rassismus, das war faktisch so.
Ja, du bist ja selber
Pole. Wenn du Deutscher warst und da gewohnt hast, dann hast du von einem Libanesen oder einem Türken früher oder später einen auf die Fresse gekriegt, bis du irgendwen hattest, der für dich gebürgt hat. So, wo du dann sagen konntest, pass mal auf hier so, wenn du mich jetzt sonst packst, so, ne, dann rufe ich den Ali, oder dann, würde man jetzt sagen, rufe ich, aber, ne, dann sage ich dem Ali Bescheid, hier, dem von so und so, und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Und dann war Ruhe.
Ja, und das ist halt, genau so bin ich nicht sozialisiert worden, weil bei mir war alles immer heimelig. Und dann denke ich immer so, warum bin ich denn so ein verfickter Scheiß-Altruist geworden? Weil eigentlich bin ich ein absolutes Wohlstandsblach, dem es nie an irgendwas gefehlt hat.
Also eigentlich jetzt so RAF-Terrorist werden.
Ich weiß eigentlich auch nicht, was bei dir schiefgelaufen ist.
Ja.
Waren deine Eltern Linke?
Nee.
Ja, deswegen bist du keine, waren die RAF-Terroristen ja auch nicht, die ja. Eltern. Du bist Intellekt scheiße, du hättest eigentlich Bader werden können.
Sowas.
Hör doch auf mit.
Wenn du Antisemit gewesen wärst, aber was?
Das ist also komplementärer Determinismus. Du musst immer genau das werden, was alle nicht von dir wollten. Ist ja Quatsch.
Und jetzt pass auf, und jetzt
machst du den freien
Rutluff. Du machst den Rutlauf gerade und zitierst jetzt, genau, es gibt den freien Willen, ich habe da eine Studie gelesen.
es gibt den freien Willen, ich habe da eine Studie gelesen, es steht in der Bibel drin.
Ah, verdammt. Ja. Was kann man dagegen sagen?
Ja, ja.
Hitler.
Ficken.
Aber es ist total, es ist, also, wenn ich das an der Stelle nochmal sagen darf, es ist total spannend, euch beide eure Jugend zu reminiszieren zu hören. Das ist, bereitet mir persönlich gerade extrem viel Genuss. Also ich finde das super.
Aber um jetzt kurz gleich noch zu meinem Sohn, aber jetzt hier Trauung per Stellvertreter. Eine Trauung per Stellvertreter ist eine Eheschließung, die formgültig vollzogen wird, obwohl einer der Brautleute bei der Trauung nicht persönlich zugegen ist. Andere Bezeichnung für diese, ich überspringe hier gerade zwei Sätze, andere Bezeichnung für diese Art der Eheschließung sind die Stellvertreterhochzeit oder, und da habe ich den Begriff verwechselt, Handschuhehe, also nicht mit Fehde oder Fern, sondern einfach nur Handschuhehe. Letztere Bezeichnung deutet auf die früher übliche Überreichung eines Handschuhs als Sinnzeichen der Botenbeauftragung hin. Als Stellvertreter konnte ein Ehevormund, bevollmächtigter Bote oder Diplomat auftreten. Gilt aber seit Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland nicht mehr.
Ja gut, Polen dauert alles immer ein bisschen länger, gemacht? Das wissen wir. Ja.
Warte mal. Alter, hier steht's sogar. Manche andere Rechtsordnungen lassen die Handschuhehe hingegen zu, gemäß der unten als erstes genannten ja. Fallgruppe. Polen zum Beispiel ist bis heute so.
Ja, Italien, Kolumbien, Mazedonien, Mexiko.
Ah, wir haben beide denselben Artikel auf.
Niederlande. Wenn ein Minister okay sagt, Polen, Portugal, Spanien. Geil. Und diverse US-amerikanische Bundesstaaten.
Ja, wahrscheinlich die groß sind, ne? Die Flächenstaaten.
Krass. Also, hätte ich das gewusst.
In Texas darfst du wahrscheinlich auch eine Kuh als Stellvertreter nehmen.
Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja während meiner Hochzeit. Nein, Quatsch. Urlaub machen.
Hättest ja gar nicht da sein müssen.
Hätte ich mir gar keinen Urlaub nehmen können. Müssen. Mist. Toll.
Ja, bring die große Koalition auf Ideen, Christian. Nee, und jetzt mal ganz kurz zu meinem Sohn. Und der lernt Polnisch, leider nicht so viel, wie ich mir das gewünscht hätte, weil meine Frau leider kein Polnisch spricht.
Na ja, gut.
Hast du meine Mutter ist da die Polenbeauftragte, sage ich jetzt mal. Und er wird später auf jeden Fall Polnisch lernen. Und natürlich hoffst du als Vater immer, dass dein Kind nie auf die Fresse kriegen wird.
Wegen warum auch immer.
Wenn ich meine Kindheit und Jugend sehe, und das ist tatsächlich dann der Kontrast zu Alexanders, der wird auf die Fresse kriegen aus Gründen und ich werde es in dem Moment ganz schlimm finden und werde ihm dann ein paar Tipps geben, wie er am besten damit umgeht.
Ja, den lautesten immer zuerst umboxen. Dann geht der Rest weg.
Das war nie meine Taktik. Meine Taktik war dann eher so, if you can beat them, join them.
Ach du Jemine. Das konnte ich nicht.
Was ich gerade sagte, wenn du den Ali von so und so kennst, dann lässt dich jeder in Ruhe. Und wenn der Ali jemanden braucht, der ihm irgendwas organisiert, dann organisierst du ihm das halt so. Und dann bist du Kollege, fertig.
Ja, ist aber ein Teufelskreis, aus dem du unter Umständen nicht rauskommst. Ja. Weil dann organisierst du und dann bist du drin und dann kommt der Nächste, der dich nicht leiden kann, weil du was organisiert hast für jemanden, den er nicht leiden kann. Ach.
Mit unserer Vorstellung von Ethik, Moral und Gesetz oft doch nicht in Einklang zu bringen
Ethik.
Ist.
Gib mir nur mit Ethik weg.
Stört dich aber als Jugendlicher recht wenig, wenn du stattdessen die Aussicht hast, einen auf Fresse zu kriegen.
Ja, aber das hat halt seine Grenzen, das Prinzip, ne? Spätestens dann, wenn du einem Nazi gegenüberstehst. Also, wenn mir ein Herr Schmidt, ich nenne ihn jetzt mal Herr Schmidt, und das ist nicht der Herr Schmidt, mit dem ich einen anderen Podcast mache, der hieß wirklich Herr Schmidt, mir ins Gesicht kommt, dreckiger Polacke, die brauchen wir hier nicht. Dann danach auf ein FC-Spiel geht und sich in die Kurve stellt und brüllt und tags drauf dann einen Job im mittleren Management irgendwann hat. Ne? Tatsächlich ist das so einer. Mit dem machst du dich dann nicht mehr gemein, da ist Schluss.
Ne? Das ist richtig. Aber ich habe, was den rechten Rand angeht, zwei Arten von Nazis kennengelernt. Nämlich genau die einen, das sind die, über die mein Cousin aus Polen immer gelacht hat, die dir, wer weiß, was an den Kopf schmeißen und drohen und machen überhaupt.
Ja, ja.
Und unterm Strich kriegen sie keinen Hof, so. Und auf der anderen Seite die Schlägertypen.
Ja.
Und spannenderweise, wenn du die Schlägertypen meiner Erfahrung nach, wenn du die einzeln erwischt und ins Leere laufen lässt, dann ist gut.
Was heißt denn ins Leere laufen?
Wenn du gewisse Sachen einfach nicht annimmst als Beleidigung in dem Moment.
Ach so. Don't feed the Troll im Grunde.
Ja, im Prinzip, genau. Und zwar real life. Ja? Das ist gar nicht das Ding, was mir, also wenn ich meinen Sohn sehe, das ist gar nicht das, was mir Angst macht, weil da glaube ich, da wird er durch, da muss er durch, das wird ihn prägen, wie es mich geprägt hat oder wie es Alexander anders geprägt hat. Mir machen strukturelle Sachen viel mehr Sorge zum einen und zum anderen einfach unvorhersehbare Sachen. Also ich habe, als ich, jetzt wird's richtig privat, als ich in der dritten Klasse war, habe ich mir meinen rechten Oberschenkel verbrüht, bis runter auf den Knochen, habe einen Monat im Krankenhaus gelegen. Und Gott sei Dank, man sieht da nichts mehr von, weil paradoxerweise zu meinem Glück damals Iran-Irak-Krieg war. Und was? In dem Krankenhaus, wo ich war, gab es Senfgas-Spezialisten. Und die haben das Ganze so zusammengeschustert, dass du nichts, aber wirklich gar nichts an Narbenbildung mehr siehst. Und es auch nie eine Narbenbildung gab. Das sind die Sachen. Und ich habe heute mit jemandem gesprochen, die hat eine Zeit lang Kinderleichen von der Autobahn aufgesammelt als Job. Hat dann also die einzelnen Körperteile zusammengesucht und hat dann auch die Eltern mitbekommen, bei denen einfach zum Beispiel die Kinder dann aus Versehen irgendwie hinten die Tür öffnen konnten, rausgefallen und dann eben über die Straße verteilt wurden. Und das sind die Sachen, vor denen habe ich richtig Angst. Weil das kann passieren. Und jeder glaubt, mir passiert es nicht, so wie jeder glaubt, ich kriege keinen Krebs. Ja. Aber es passiert.
Da komme ich jetzt nicht mehr rein. Ey. Nein, vollkommen in Ordnung.
Und parallel dazu, und dann glaube ich, machen wir heute mal den Sack zu, habe ich jetzt gerade, während ihr beide gesprochen habt, eine E-Mail bekommen von jemandem, der auf die Folge über Bruno Gröning und seinen Heilzirkel sich bezogen hat und sagt, dass er seine damalige Partnerin an diesen Heilzirkel verloren hat und die jetzt völlig in dieser Bruno Gröning-Sekte aufgegangen ist und dass er es halt einfach wichtig findet, dass Aufklärung betrieben wird. Und da sind wir alle drei, glaube ich, da wieder dabei beim Altruismus. Egal, ob das für die eigenen Kinder ist oder ob das so wie bei mir für alle ist. Wir alle wollen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und deswegen sitzen wir irgendwie immer regelmäßig vom Mikro, weil wir auf der einen Seite unterhalten wollen, aber auf der anderen Seite auch ein Stück weit die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und wenn ich jetzt gehört habe, Sebastian, dass du die Folge, wo Christian über seinen Sohn ausführlich erzählt hat und auch immer wieder über seinen Sohn erzählt, dass du das mitnimmst aus Schall und Rauch. Das war auch mir neu. Und das hängt mir dann auch nochmal nach, zu sehen, dass einfach ein Telefonat mit ein paar Bier oder sonst wie bei unterschiedlichen Menschen ganz anders ankommt, dass jeder was mitnimmt. Dann ist es doch eigentlich großartig, dass wir dieses Medium Internet genau dafür nutzen können und durch unsere Lebensgeschichten, also gerade auch durch eure beiden Lebensgeschichten gerade, ich habe ja in dieser Folge, wenn man mal Bela Redi zitiert, gar nicht stattgefunden.
Das stimmt doch auch.
Aber ich glaube, dass ganz viele Leute sich da auch mit identifizieren können. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ich in 5,5 Stunden aufstehen muss und mit dem Blick auf die Uhr wir jetzt mal wieder direkt an der 2-Stunden-Grenze sind.
Du wirst doch wohl eine Stunde Schlaf für deinen Altruismus opfern.
Ich muss trotzdem einen Satz dazu sagen.
Gerne.
Weil das eine Sache ist, über die ich mir ganz viel Gedanken gemacht habe. Ich finde es ganz schlimm, wie wir gerade in Deutschland, jetzt sage ich auch schon so einen Satz, wie wir gerade in Deutschland Komiker geringschätzen. Also ich finde,
du redest nicht von Mario Barth.
Doch, ich wollte jetzt für Mario Barth, Fips Asmussen, wie sie alle heißen. Nein, ich rede jetzt über Menschen wie Leslie Nielsen, wie ein Didi Hallerford, wie Die sind, ja, warte. Ja, ja, ja. Das Ding ist folgendes. Ja. Die bringen Menschen zum Lachen. Und wir hypen, und das ist eine Sache, die mich zunehmend an Twitter beispielsweise echt anpisst. Wir hypen Leute, wenn sie maximal schlechte Stimmung mit blödsinnigen Ismen-Anschuldigungen verbreiten. Und wir vergessen völlig, wie geil eigentlich man sich fühlt, wenn man die nackte Kanone 2,5 guckt. So, du schmeißt dich echt weg bei jedem blöden Scheißwitz. Ja, O.J. Simpson hat dann später seine Frau erschossen. Ja, genau, so, ne? Aber das ist nicht der Punkt. Und das finde ich, und deswegen nochmal zu Alexander ganz vom Anfang zurück. Vielleicht ist da an deiner Aussage, und jetzt revidiere ich ein Stück weit meine eigene Meinung, deine Aussage von vorhin gar nicht so falsch, dass in gewisser Art und Weise so eine Fußballmannschaft mehr Impact haben kann als so ein Außenminister. So wie ein Komiker, aus meiner Sicht hat ein guter Komiker, wie, also ich vergötter Woody Allen, hat für mein Leben, hat Woody Allen einen viel, viel größeren Impact gehabt, als fast alles, was es an ernsthaften Filmen gibt.
Loriot hat mehr für die deutsche Seele getan als jeder andere Deutsche. Und wer Loriot versteht, hat ganz viel von der deutschen Seele verstanden. Und wer über Loriot in der Tiefe lachen kann, der kann auch ein Stück weit über sich selber lachen. Und ein Deutscher, der sich in Loriot nicht wiederfindet, ist eigentlich kein Deutscher. Und das ist aber nicht schlimm, sich in Loriot wiederzufinden.
Die habe ich das erzählt, Alexander, ne, dass wir den Dialog aus Papa Ante Portas tatsächlich aus Versehen zu Hause hatten letztens.
Welchen?
Also, ich habe ja jetzt mein Büro im Haus, ne? Ja. Also
aber doch nicht jetzt um diese Zeit.
Genau, ich komme nach Hause, mach die Tür auf und sag, ich bin da. Und meine Frau sagt, was machst du hier? Und ich sag,
Ich wohne hier.
Und sie sagt tatsächlich, aber doch nicht um diese Zeit. Und dann rallten wir beide erst, was wir da von uns gegeben haben. Und haben uns echt weggeschmissen und gedacht, boah, scheiße, ey, du kannst so viel versuchen zu verhindern, so zu werden. Und auf einmal stehst du dann doch da und sagst, ach was.
Ja, und er hat einfach, also dieser Mann, egal was der gemacht hat, und das ist ja alles dramatisch. Also Loriot-Sketche sind ja nicht lustig, sondern sie sind immer dramatisch und sie enden immer an einem Punkt, wo es ganz furchtbar schlimm ist. Aber er beschreibt die deutsche Seele sehr gut. Und wenn man darüber lachen kann, dann lacht man über die deutsche Seele und man lacht über sich selber. Und wenn man den Abstand hat, dann kann man damit viel besser umgehen und kann sagen, ja, ich bin halt ein scheiß piefiger Deutscher, aber es ist auch in Ordnung, dass ich das bin.
Und ich glaube, um die Brücke zu schlagen, auch nochmal zum Anfang, wo ich dabei war, ich glaube, dass wir das den anderen auch nicht zutrauen und deswegen so eine Sache wie heute mit dieser Gaucho-Klamotte uns so schlimm vorkommt.
Ach, das ist doch Quatsch. Also wenn die Gauchos gegen die Deutschen gewonnen hätten, was wäre denn in der argentinischen Presse gewesen?
Ich sehe Pickelhaubenbilder vor meinem
geistigen Auge. Genau, also
ich sehe Zöpfchen Kartoffelbrei.
Es gab keine, oder?
Wie bitte?
Weil wir ja auch gewonnen haben.
Ja. Ja, nun, die könnten ja noch genauso sagen, wir sind von den Pickelhaubendeutschen überrannt worden oder die bösen Deutschen haben
Blitzkrieg
gegen uns geführt. Ich meine, ich habe...
machen ja die Briten. Ja,
Moment, die Presse nicht angeguckt, aber...
Der Blitzkrieg...
Mit war der Fahrradkette argumentieren ist böse.
Naja, aber der Blitzkrieg war ja sofort in der britischen Presse nach dem Sieg gegen Brasilien.
Das verlange ich von denen aber auch. Wenn die das nicht gemacht hätten, wäre ich echt bitter enttäuscht.
Sind die Briten strukturelle Rassisten? Ja? Sind die Briten strukturelle Rassisten?
Das musst du den anderen Kollegen von euch fragen. Der kennt sich da besser aus. Der
macht einen
Podcast drüber.
Ja, darüber haben wir lange in Hamburg diskutiert. Also das war wirklich eine Frage an Sven, die gesagt haben, naja, aber so, du sagst, Großbritannien ist total super gut. Aber da gibt's ja Leute, die sich Nazi-Uniformen anziehen. Und das ist lange darüber diskutiert worden. Aber das ist doch gar nicht der Punkt. Also wenn die jetzt sagen, die Gauchos gehen so und wir Deutschen gehen so, das ist halt Sport und das wird kein jungen Menschen, der sagt, ich finde Bastian Schweinsteiger als Sportler super, weil der hat geblutet, der hat Krämpfe gehabt und trotzdem ist der Weltmeister geworden und ich will jetzt Fußballer werden, weil ich so werden wie Bastian Schweinsteiger. Dann wird er all diese Punkte im Kopf haben und wird nicht eine Sekunde darüber nachdenken, dass das, was bei Sportlern total üblich ist, das machen die ja nicht nur bei Argentinien, sondern das machen die auch bei TuS
Nettelstedt, die gehen so und wir gehen so. Das ist einfach so ein Sportler-Ding. Und da sind wir genau bei dem Punkt, Sportler in dem Bereich, das ist nicht nationalistisch, sondern das ist einer gegen den anderen. Das ist immer Konfrontation. Aber darum geht's gar nicht, sondern der Weltmeisterschaftstitel wird ganz viel bei jungen Menschen bewirken, die sagen, ich möchte in meinem Leben, genau wie Jerome Boateng, der dunkelhäutig ist, der einen ganz komischen Namen hat, aber der ist für Deutschland Weltmeister geworden. Und ich bin dunkelhäutig und ich habe auch einen komischen Namen und trotzdem möchte ich irgendwie mal vielleicht in meinem Leben das hinbekommen, dass mich alle Deutschen toll finden.
Sind wir weg?
Christian? Das wird so viel freisetzen.
Ja.
Und da geht es gar nicht darum, ob die so eine dumme Tanzeinlage da abgeliefert haben oder nicht, sondern das andere ist viel, viel mehr. Man kann immer sagen, also ich jetzt von meinem hohen intellektuellen Standard her finde das jetzt nicht gut, dass ihr das gemacht habt. Das hätte man anders besser machen können, aber es interessiert keinen, weil dieses Gesamtereignis, diese 4 Wochen Weltmeisterschaft haben so viel bewegt. Und jeder Jugendliche, der sagt, ich trete jetzt in einen Fußballverein ein und ich werde Sportler und ich gehe nicht mehr Koma saufen und ich hole mir nicht mehr Wodka mit irgendwelchen Mischgetränken und latte mich zu, sondern ich werde jetzt Sportler und höre auf meinen Trainer, der mir sagt, wenn du säufst, ist das schlecht, wenn du rauchst, ist das schlecht, sieh zu, dass du fit bist.
Bei Manni Kals war das noch in Ordnung.
Ja, natürlich war das bei Manni Kals noch in Ordnung. Wenn du dir die Weltmeister von 1990 anguckst, dann haben die auch eine ganz andere Fitness gehabt, einen ganz anderen Körperbau gehabt als die Weltmeister von 2004.
Ja, es war ja auch ein anderes Spiel, ne?
Genau.
War es ja auch. Also, findest du nicht
gut? Also, ich finde das, man sollte diesen Effekt, den die Weltmeisterschaft 2014 in Deutschland gehabt hat, man sollte das nicht gering schätzen. Und ich finde, man sollte das auch als Chance werden. Und natürlich ist der DFB korrupt, ist die UEFA korrupt, ist die FIFA, aber darum geht's gar nicht. Der kleine.
Ich weiß nicht, ob der DFB korrupt ist.
Ach komm, aber der kleine Bengel im Ruhrgebiet, der jetzt sagt, ich will auch Weltmeister werden und ich trete hier jetzt.
Zwischen den rauchenden Schloten.
Ja, ich trete jetzt bei Recklinghausen ein und ich will jetzt Fußballer werden. Jeder Jugendliche, der sich dafür entscheidet und sagt, ich werde jetzt Sportler, das ist der Benefit, den so eine Fußball-Weltmeisterschaft hat. Und das sollte man nicht gering schätzen. Und man kann darüber diskutieren, dass Nazis scheiße sind und die sind scheiße, wenn die sich ins Mahnmal in Berlin stellen. Einer stellt sich in Deutschland fahren hin, dann ist das scheiße. Aber das ist genau einer und der ist
also
im Rahmen der Weltmeisterschaft scheiße.
Ganz kurz ein Wort, weil ich das echt nicht ertragen kann. Ein Wort zu Deutschland fahren. Ich habe ein Aussteigerprojekt gehabt für Rechtsradikale.
Ja. Das wissen ja auch die wenigsten, Sebastian.
Ja, ich betone sowas halt dann nicht immer. Ich bin ja auch kein Sprachwissenschaftler und rede über geschlechtergerechte Sprache.
Doch, tust du schon, aber du machst dich lächerlich darüber, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau, ja, richtig, so, ne? Parawissenschaft ist Parawissenschaft. Aber, was ich eigentlich sagen will, ein Neonazi oder ein Nazi wird diese Flagge, das Schwarz-Rot-Gold, niemals wertschätzen, nie.
Ja, weil der gar nicht versteht, um was es geht.
Die steht für so unglaublich viel Demokratiekultur. Ne? Man darf also, wer sich da wirklich für interessiert und nicht nur blöd labern will, der soll sich mal in der Weimarer Republik den Flaggenstreit angucken. Ja. Spätestens da wird er dann verstehen, warum dieses Schwarz-Rot-Gold eigentlich das Ding ist, was jeder, der nichts rechts ist, stolz den ganzen Tag um sich schwenken sollte.
Und ich finde, ganz ernsthaft, egal wie antiquiert das sein mag, ich finde den Text der deutschen Nationalhymne einen sehr schönen Text. Allein die ersten Zeilen Einigkeit und Recht und Freiheit, das sind Dinge, für die ich wirklich eintreten kann. Ich kann sagen, ein Staat, der für Einigkeit, Recht und Freiheit eintritt, da sind wir dann bei den libertären Dingen, da weiß ich, dass ich bei dir offene Türen einrenne, Sebastian. Aber das finde ich einfach gut.
Ist das?
Das finde ich wichtige Werte, die wir haben. Es gibt andere Nationalhymnen, wenn man sich damit beschäftigt, die ganz kämpferisch sind, die ganz andere Werte vermitteln. Die deutsche Hymne, also das, was wir als deutsche Hymne singen, so, weil das dann konsentiert ist, finde ich schön. Das ist ein schöner Text, hinter dem ich stehen kann. Man kann dann sich darüber streiten, ob man jetzt brüderlich singt oder, um Sebastian mal wieder ein bisschen wachzurütteln, ob man da sagt, schwesterlich oder gemeinschaftlich, da kann man sich drüber streiten. Da haben die Österreicher sich ja gerade exzessiv drüber ausgelassen, ob man das jetzt irgendwie gendern sollte oder nicht. da will ich mich gar nicht streiten, aber der Inhalt der Strophe der deutschen Nationalhymne, die gesungen wird, finde ich schön. Das ist einfach, und das hat nichts mit Nationalstolz zu tun, sondern ich sage, da kann ich mit leben.
Aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man auf einen Staat stolz ist, der auf Werten gebaut ist und nicht auf einem nationalistischen Gefühl.
Also ich habe mit so vielen Leuten aus anderen Staaten geredet, die immer sagen, weißt du, wenn ich nach Deutschland komme und Deutschland erlebe, dann ist es einfach so ein geiler Staat, weil da geht so viel in Deutschland, was nicht geht. Also Amerika wird immer hochgehalten. Und wenn du mit Amerikanern sprichst, die Deutschland gut kennen, dann sagen die, weißt du, Amerika, Land of the Free und so, alles super, aber eigentlich seid ihr in Deutschland uns echt voraus, weil bei euch ist
es einfach... Hängt bei Amis immer ganz stark ab, wo die Amis herkommen, ne?
Ja, ich rede jetzt von den Leuten, die nicht aus dem Mittleren Westen kommen, sondern die aus den gebildeten Vierteln kommen, die aber auch den Vergleich kennen und die sagen trotzdem, Deutschland ist eigentlich einfach nochmal so viel freier als Amerika, weil ihr versteht, was Freiheit ist. Und das ist ganz wichtig und ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Das ist der Grund, warum ich am 2. August hier in Hamburg wieder demonstrieren werde, weil ich beim CSD dabei sein werde und ich werde den CSD mitgehen, weil ich finde, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben, unabhängig davon, ob sie gleichgeschlechtlich leben wollen oder wie sie auch immer leben wollen, weil es gibt ganz andere Dinge, die für einen Rechtsstaat wichtig sind. Und es ist vollkommen egal, was im Schlafzimmer oder in der Beziehung stattfindet. So, das ist einfach. Und das geht bei uns viel mehr als in vielen, vielen oder in fast allen anderen Staaten der Welt. Und das ist bei uns immer noch total schlecht. Aber bei uns geht schon viel mehr als in anderen Staaten. Das finde ich gut. Und dafür trete ich ein.
Manna.
Jetzt habe ich einen Arm versaut, ne?
Nein, um Himmels Willen, nein.
Ach, also ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass man den Rahmen haben müsste, tatsächlich mal in Ruhe und in Ehrlichkeit politische Themen in einem Podcast durchzudiskutieren. Da bin ich immer wieder an dem Punkt. Mhm.
Aber nicht heute, nicht jetzt und nicht
hier. Nein. Nee, Quatsch, nee, aber weil es gibt so viele Sachen, weißt du, wo ich will.
Ja.
Mir fehlt einfach eine Diskussionskultur.
Ja.
Wir haben uns daran gewöhnt und da teile ich auch Teile von Holgis Vorwürfen gegenüber Journalisten. Wir haben uns an eine Meinungsaustauschkultur, nicht auf eine Meinungsaustausch, aber eine Meinungsverkündigungskultur. Wer weiß, ob ich das Interview überhaupt veröffentliche. Auf eine Meinungsverkündigungs- oder wenn dann als Bezahlbuch auf Steinplatten.
Ist mir doch scheißegal.
So, dann kannst du es beim Jens kaufen und als E-Book wird es das nie geben.
Ja. JMB-Verlag Hamburg, jmb-verlag.de.
Scheißegal, also, zahle ich von der Flatterkohle.
Nein, aber uns fehlt tatsächlich, also ich finde zunehmend, dass in Politshows einfach nur noch Meinungen dargestellt werden. Ja. Und dass man nicht mehr darüber diskutiert. Und deswegen bin ich froh über die Niederlage der FDP, weil da wieder angefangen wird. Man kann jetzt sagen, Liberalismus ist gar nicht mein Ding und ihr wollt doch alle nur, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das kann man so sehen, ist natürlich falsch. Aber da fängt wieder Diskussion an und da kommt auch wieder Diskussion, was ist denn Liberalismus? Was brauchen wir für unseren Staat? Was meinst du wirklich mit dem Begriff? Und das fehlt mir aber gesamtgesellschaftlich total. Gerade Twitter ist da leider auch das Medium, wo ich langsam verstehe, dass es eben überhaupt nicht funktioniert in 80% der Fälle, sondern man stellt einfach nur seine Meinung hin und jeder, der was anderes sagt, ist ein blöder Pisser, ein Rassist oder eine linke Sau.
Und
aber man redet nicht mehr miteinander.
Und es interessiert auch keinen, was auf Twitter stattfindet. Es interessiert auch eigentlich... Interessiert es auch keinen, was wir in unserem Podcast machen, weil wir erreichen mit all unseren Sendungen so wenig Leute.
1700.
Ja, das ist bei über 80 Millionen Deutschen ein Scheißdreck.
Das sind aber die richtigen 1700.
Sebastian, ich will das nicht gering schätzen, aber weißt du, du kannst einen Podcast machen, der auf allerhöchstem Niveau politische Themen diskutiert. Und er wird einfach die Gesellschaft als solche gar nicht erreichen.
Aber das ist.
Ah, und da wären wir mitten, da wären wir mitten in der Diskussion drinne. Wie erreiche ich Gesellschaft und geht gerade in einem deutschen Kontext gesellschaftliche Veränderung nicht immer von einer kleinen Gruppe aus? Wir haben in Deutschland nie, außer, oh Gott, das True Scotsman Argument fällt mir gerade auf. Wir hatten in Deutschland yes. eigentlich nie eine Volksrevolte, nie.
Nee.
Okay, aber wir wollten schlafen gehen. Ich muss noch an einem Gutachten weiterarbeiten.
Ja.
Harter Themenwechsel.
Ich werde jetzt auch noch einen ganz kurzen Satz los. Und wirklich nur einen kurzen.
Und auch lang.
Der hat nicht viele Wörter. Ich bestehe darauf, dass der Herr Schmidt, jetzt nicht der Herr Nazi-Schmidt von eben, sondern der Herr Schmidt, mit dem ich podcaste, irgendwann bei euch im Ruhrpott auftauchen und mit dir und dem Rio eine Folge aufnehmen. Da bestehe ich drauf, es sei denn, dass du sagst, nee, du kannst mich mal am Arsch lecken, machen wir nicht. Ansonsten bestehe ich drauf. Ihr seid weg.
Nee, ich bin da, aber Sebastian hat, glaube ich, lag gerade.
Schöner Scheiß.
Diskutieren wir gerne aus, Sebastian wird dem zustimmen.
Weiß ich nicht, ob er das machen wird, aber da bestehe ich drauf, weil dann werden wir da nämlich drüber weiterreden, bestehe ich.
Gerne.
Vermute ich.
Gerne.
Ah, er hat Rauschen.
Ja.
Er hat Rausch. Der Herr Sebastian Bartoschek hat Rausch.
Aber das ist noch eine gute Gelegenheit zu sagen, lieber Christian, wir haben eine schöne Sendung.
Ja, und vor allem haben wir mal eine, wo wir zusammen die Sendung beenden. Das ist nicht mehr so üblich gewesen, die letzten
Jahre. Nee, in letzter Zeit bin ich immer eingeschlafen am Ende, ne?
Nee, die Leitung war im Arsch.
Oder so. Sebastian, bist du noch da? Nee, Sebastian.
Oh, wie schade, den hätte ich jetzt gleich, also, das ist jetzt doof.
Ja.
Ja. Es ist, wie es ist. Schiefer Arsch gibt schiefen Schiss und irgendein Opfer am Ende von Schall und Rauch muss es geben. Und dieses Mal ist es leider der Sebastian.
So ist es. Lieber ja. Christian, ich fand, das war eine schöne Sendung. Ich fand es sehr schön, dir und Sebastian.
Das war mir zu niedrig. Da war mehr drin.
Ja.
Deshalb müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Und gerne auch in anderem Rahmen. Aber ja, ich will dir gar nicht widersprechen eigentlich.
War eine schöne Sendung.
Da ist noch mehr drin. Da geht noch was. Tschakka.
Mein Lieber. Einen schönen Abend dir.
Ich dir auch.
Erhol Sebastian, dich gut. Auch einen schönen Abend, auch wenn er jetzt gerade irgendwie offline ist.
Tschüss, Sebastian.
Und bis demnächst bei Schall und Rauch. Danke, dass ihr dabei wart.
Schöne gute Nacht.
Tschüss.